Herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: zwischen den Jahren. Wenn es ohnehin kalt ist, die Arbeit für kurze Zeit ruht und obendrein noch beständige Restriktionen aufgrund einer Pandemie hinzukommen, gibt es wohl kaum eine bessere Gelegenheit, sich in Computerspiele zu vertiefen. Genau das haben wir getan und reichhaltige Impressionen mitgebracht, unter anderem zu Spiritfarer, Fire Emblem Three Houses, Just Dance und Super Mario Party. Außerdem geht es um die Gerüchte zur Einstellung der PS4-Produktion, das Konkurrenzverhältnis zwischen Sony, Microsoft und Nintendo und das Ende virtueller Welten. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 220 mit
Natascha Baldorf,
Ramin Siegmund
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Es ist Sonntag, der 10. Januar des Jahres 2021. Und bevor wir starten, möchte ich einen kurzen Satz loswerden, nämlich ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Leute da draußen, für die lieben Weihnachtsgrüße und die Weihnachtsspenden, die wir bekommen haben. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir haben da jetzt bislang noch nichts zu gesagt, weil die bisherigen zwei Folgen waren ja vorproduziert. Wir hören uns jetzt sozusagen erstmals wieder am Puls der Zeit, am letzten Sonntag der Weihnachtsferien.
Ja, dann geht's wieder los, der Uni-Stress.
Ich fand das jetzt schon sehr erfrischend. Ich arbeite auch in meiner Freizeit, in Anführungszeichen, ja schon recht viel, aber in diesem Jahr ist es mir ziemlich gut gelungen, zumindest mal so für 3-4 Tage wirklich Abstand zu nehmen von Arbeit und von Promotion. Und ich habe dann auch noch mal gemerkt, wie heilsam das eigentlich ist, noch mal einen ganz anderen Blick zu bekommen, wenn man dann wieder zurückkehrt und erstmals das Dokument wieder öffnet und feststellt, ach, so war das.
Nach 5 langen Tagen. Da hat man schon dann alles vergessen, oder was man da geschrieben hat?
Ja, vergessen tue ich ja, also ganz ehrlich, so gerade bei so einem extensiven Projekt wie der Promotion vergesse ich ja sowieso viel. Also wenn ich an einem Kapitel der Promotion schreibe für ein paar Monate, dann wenn ich dann irgendwann hochscrolle und feststelle, so, ach, das habe ich auch so, oh. Und ja, also das geht mir immer mal wieder so, vor allem da ich jetzt nicht so chronologisch vom ersten bis zum letzten Satz durchgehe, sondern an Kapiteln mal hier und da arbeite. Also das ist schon krass, wie schnell man doch den Überblick verliert über so ein, extensives Dokument.
Bevor wir auch anfangen, muss ich auch noch mal was sagen. Es geht aber tatsächlich auch um Spiele, aber das hat mich irgendwie dann doch erstaunt und in meinen Grundfesten erschüttert. Und zwar hat es mit EA Games und dunklen Praktiken zu tun, die, das ist ja jetzt erstmal nichts Besonderes, aber die zu etwas Gutem geführt haben. Denn ich habe erfahren, dass mittlerweile Skylords Reborn raus ist. Und das sagt einem vielleicht gar nicht so viel, aber vielleicht sagt dem einen oder anderen das Spiel Battleforge etwas. Das ist ein ganz altes Spiel, eine Mischung aus Strategiespiel und Trading Card Game damals. Hoch innovativ, hat mir damals sehr, sehr viel Freude gemacht. Und das war eines der ersten Spiele, die tatsächlich komplett eingestellt wurden von EA, wo die Server down gegangen sind. Das war ein Online-Spiel und das Spiel gab es nicht mehr. Es war tot. Und Fans haben da sehr lange Zeit dran rumgearbeitet und haben jetzt von EA offiziell, also deswegen dunkle Praktiken, also sie haben so ein bisschen Nekromantie betrieben, sie haben die Toten wieder aus den Gräbern geholt, aber EA war sehr selbstlos und hat gesagt, hier, ihr Fans, ihr dürft diese Franchise benutzen, ihr dürft das Spiel veröffentlichen, ihr dürft nur kein Geld damit machen. Und deswegen haben wir jetzt ein Spiel, was früher schon eher so ein bisschen auf der Pay-to-Win-Seite war, also bei Trading Card Games ist, man kauft sich Booster und so weiter, haben wir jetzt ein Spiel, was man komplett Free-to-Play spielen kann, beziehungsweise muss. Es gibt keine Pay-to-Win-Mechaniken mehr und das ist für mich echt so ein bisschen Kindheit, was da zurückkommt. Und da muss ich sagen, das war mal etwas, wo ich sage, Hut ab, EA, danke, dass ihr das gemacht habt. Dass ihr einfach gesagt habt, ey, nehmt die Marke und macht damit, was ihr wollt, solange ihr damit kein Geld verdient.
Sie haben aber auch nicht viel verloren dabei, muss man auch sagen. Ne? Also
Ja, aber ich glaube, ich habe immer das Gefühl, bis sich so ein Unternehmen sozusagen einer Marke loseist, da braucht es einiges, habe ich immer das Gefühl, weil wir ja so einige Titel haben, die irgendwie in der im Nirvana versinken, weil eben die Marke bei irgendwelchen Unternehmen noch liegen und einfach dort verschimmeln. Fand ich das irgendwie eine ganz gute Sache, weil EA hätte ja auch sagen können, alles klar, da scheint nur Interesse zu sein, lass uns doch Geld damit machen, haben sie nicht gemacht.
Ja, das ist natürlich schon bemerkenswert, da hast du natürlich recht. Also das würde bei so einem Unternehmen wie Disney sicherlich nicht passieren, dass die sagen würden, Mulan, nehmt mal, macht mal, was ihr wollt damit. So eine B-Movie könnt ihr mal drehen und Mulan draufschreiben mit dem originalen Logo, kein Problem. Aber gibt es da nicht auch diesen Präzedenzfall von Black Mesa? War das Black Mesa? Oder ist das dann letztendlich doch über Valve gepublished worden? Dieses Half-Life, ursprünglich Half-Life 1, das Remake, was ursprünglich mal auch als so eine Fan-Mod begonnen hat?
Ich weiß zumindest, dass es da lange Zeit ziemliche Probleme gab. Also, dass es da ganz schön Ärger gab am Anfang dieser Black Mesa-Phase, wo die Fans ganz schön auf den Deckel bekommen haben dafür, dass sie das Spiel neu gemacht haben. Ich bin mir mittlerweile gar nicht sicher. Es ist auf jeden Fall offiziell über Steam verfügbar. Deswegen denke ich, dass man sich da mit Valve in irgendeiner Weise geeinigt hat. Und deswegen dieses Ganze da. Aber ich kann mich auch noch erinnern, da gab es am Anfang, wurde das Spiel mehrmals eingestellt auf Verlangen von Valve. Ja, aber das ist ja interessant, gell? Wir leben ja in einer Zeit durch diese Online-Zwänge und aber auch durch diese ganzen Markenrechte, in denen Spiele eben auch, und Battleforge war wirklich eines der ersten Spiele, die wirklich sterben. Spore wäre ja auch vielleicht sowas. Ich weiß gar nicht, ob man Spore heutzutage noch spielen kann, aber es gibt so Spiele, die sterben einfach, weil wenn Server dann runtergelassen werden, das ist irgendwie sozusagen, ich bin ja groß geworden mit Computerspielen, wo das gar nicht denkbar war, weil man halt immer die CD zu Hause hatte. Und jetzt ist durchaus die Chance da, dass Spiele auch mal einfach sterben,
tot ja, sind. Ja, bei Online-Games, selbstverständlich. Online-Games, ich meine, alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht oder sowas. Ist das nicht Mephisto, ne, glaube ich?
Ich könnte jetzt sagen, ja, aber ich weiß es nicht.
Doch, ist doch Goethes Faust ist das doch, ne? Ja. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und so ist es. Jedes Online-Game, das entsteht, geht irgendwann zugrunde. Und Sigmund Freud würde sagen, dass gerade in der Vergänglichkeit liegt die Schönheit. Wie eine Blume, die einmal erblüht und dann irgendwann geht sie zugrunde. Und deshalb war es dann auch schön, weil man weiß, dass es zu Ende geht.
Es gibt da ja auch einen ganz wundervollen Anime, Stefan, jetzt wo du in der Japanisch-Lernphase bist. Die Serie nennt sich Overlord und da geht es auch genau darum, dass dann jemand in seinem Online-Rollenspiel und das wird abgeschaltet und er sitzt dann da so den letzten Abend und möchte so warten darauf, dass die Server abgeschaltet werden, so ganz nostalgisch. Da konnte ich auch so richtig schön mitfühlen, weil ich das auch schon hatte. Und dann bleibt er allerdings in dieser Welt irgendwie hängen und kommt nicht mehr raus und lebt dann quasi in diesem Online-Rollenspiel. Das ist eine sehr schöne Serie, kann ich dir nur empfehlen.
Ja, das klingt super spannend. Das notiere ich mir mal und zugleich verknüpfe ich damit die Frage, Tascha, in welcher Welt hast du denn schon beim Untergehen zugeschaut?
Oh, das war ein ganz, ganz kleines MMO. Das nannte sich Eden Eternal. Das habe ich aber ganz lange gespielt. Das ist ein schreckliches Gamigo Games Spiel, was dann auch irgendwie, also es war wirklich, es war unsäglich und die Community wurde immer kleiner und man hat das dann natürlich auch schon geahnt, ja, aber trotzdem hing man da ja irgendwie dran, weil man hatte da so nette Leute kennengelernt und hatte da irgendwie seine tolle Gilde und seinen super tollen Charakter und hat das dann irgendwie immer weiter betrieben, während man dabei zugesehen hat, wie es stirbt und als dann letzten Endes wirklich die Ankündigung kam, ja, die europäischen Server werden halt komplett abgeschaltet. Das war schon ein trauriger Moment, muss ich sagen. Auch wenn das ein wirklich grütziges Spiel war. Es war trotzdem traurig.
Ich kann das durchaus verstehen. Ich habe persönlich noch keine Erfahrungen damit gemacht. Einfach weil ich diejenigen Titel, die ich online gespielt habe, nie lange genug gespielt habe, als dass es bis zum Ende des Servers gereicht hätte. Aber ich erinnere mich an zwei interessante Geschichten. Das eine ist ein Experiment, ein sozialpsychologisches Experiment. Ich weiß den Kontext nicht mehr. Wir hatten auch in der Sendung drüber berichtet, aber das ist bestimmt schon 2 Jahre her, in dem auch es Teil des Experimentes war. Genau, die Frage war, wie verhalten sich Menschen in der Apokalypse? Und ist es tatsächlich so, dass, wie man jetzt vielleicht naiv davon ausgehen würde, dass sozusagen alle moralischen Gesetzmäßigkeiten entfallen, alle übereinander herfallen und so weiter. Jeder eigentlich im Grunde nur noch egoistisch handelt. Und für den Zweck, um das zu erforschen, wurden dann an der Uni, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, in einem Forscherteam, dessen Namen ich nicht mehr weiß, ein MMO erstellt, einen Server eines MMOs erstellt, bei dem von vornherein klar war, dass egal was man macht, in, ich glaube, irgendwie einem Monat oder so, wird der da wieder abgeschaltet. Ja, wo also klar war, ihr könnt hier leveln und machen, was ihr wollt, aber das Ding endet relativ schnell wieder. Und haben dann dabei festgestellt, dass die Spielenden zwei Dinge getan haben. Zum einen haben sie sich sehr wenig nur jetzt an diesen traditionellen Questreihen und sowas orientiert. Also Leveln und irgendwie das Hochboosten des eigenen Avatars hat kaum noch eine Rolle gespielt, weil man ja sowieso wusste, es wird eh gelöscht. Und der zweite Punkt ist, die Spielenden haben gegenseitig sehr viel untereinander kommuniziert, sich ausgetauscht und zusammengespielt und sich so ein bisschen kennengelernt in dieser Welt. Also es war eigentlich dann ein stärkerer Zusammenhalt sogar im Gegensatz zu vielen anderen MMOs.
Ja, das kann ich mir gut nachvollziehen, weil wenn man jetzt nach Bartel gehen würde, dann ist die Interaktion eben mit der Spielwelt, die ja ein wichtiger Bestandteil ist, vom Spielerfahren, ist ja da final. Also die ist ja vorbei nach einem Monat, währenddessen die Interaktion mit den Spielern ja durchaus danach noch weitergehen kann. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass man sich unterbewusst oder bewusst sozusagen da mehr, sage ich mal, Nachhaltigkeit verspricht, als dass man jetzt irgendwie jede kleinste Ecke der Quests ausfüllt.
Es ist ja aber auch das Schöne an MMOs, also gerade diese soziale Komponente. Und wenn ich jetzt wüsste, es kommt überhaupt nicht drauf an, was ich mit meinem Charakter tue, dann würde ich mich, glaube ich, auch eher auf das Soziale fokussieren. Also das war ja auch der einzige Grund, warum ich dieses kleine MMO irgendwie über Jahre gespielt habe, weil ich da so wahnsinnig nette Menschen kennengelernt habe, mit denen ich da dann meinen Tag verbracht habe. Und ich weiß, ich habe ja meine Katze, Max, ist tatsächlich von einer Bekanntschaft aus diesem Rollenspiel. Da bin ich nach Kiel gefahren zu ihr und habe sie besucht und habe diese Katze geholt. Und das sind solche Dinge, die verlassen einen auch nicht. Also das war schon schön.
Das ist wirklich herrlich. Ich habe auch in meiner Zeit, in der ich dieses World of Warcraft Tagebuch gemacht habe, wir hatten ja von Blizzard diesen Key bekommen, um dann so ein World of Warcraft Tagebuch zu machen. Das hatte ich so als kleine Reportage für den Podcast auch angelegt. Und da war für mich auch, ich habe keine MMO-Erfahrung, wollte das einfach mal ausprobieren. Und da war tatsächlich für mich der entscheidende Teil auch der soziale Faktor. Das Spiel an sich ist ja doch jetzt auch, ich will es jetzt nicht zu harsch beurteilen und nicht sagen, es ist langweilig, aber es ist jetzt nicht das, wo man sagen würde, wow, das Gameplay ist jetzt so super involvierend und so, ja, oder die Story. Das ist natürlich, es hat alles so seine Highlights, aber ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie vom Hocker gerissen hätte, aber gerade so ein bisschen dann zusammenzuspielen und so diese lustigen Dinge zu machen. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja so diese Rollenspiel-Server, wo man dann auch im Chat nur so schreibt, wie es der Figur entsprechen würde und so. Das habe ich dann auch gemacht. Das war toll, das hat großen Spaß gemacht.
Das habe ich damals auch eine Weile gemacht. Und man muss ja auch zugeben, wir sind ja schon etwas älter, aber wir sind ja noch in einer Generation, wo das nicht selbstverständlich war, jemand anderen online zu treffen. Und ich weiß noch, als bei meinen ersten MMO-Erfahrungen, das war so ein Mindblow, dass man jemanden gesehen hat und gewusst hat, das ist ein Spieler. Was ja heutzutage, ich glaube, für die junge Generation relativ selbstverständlich ist. Das war damals. Und da waren, fand ich, auch diese sozialen Kontakte auch ganz andere, weil irgendwie das mit so einem Hauch des Neuen und des Unbekannten noch verbunden war. Wenn ich heute MMOs spiele, ist das ein bisschen anders, weil man irgendwie dann doch an vieles sich gewöhnt hat. Auch das war früher ein bisschen anders. Und ich weiß noch, ganz kurzer Exkurs, wir haben das mal im Seminar auch gemacht, WoW mal gespielt, um das Spiel mal kennenzulernen. Und dann haben wir eben auch Leute da gehabt, die das noch nie gespielt haben. Und dann sind wir da live durch das Startgebiet gegangen. Und dann war da tatsächlich eine Person, ein anderer Spieler. Und mit dem haben wir uns dann unterhalten. Und danach hat dann eine Studierende gesagt, ich fand das total gruselig, dass da jemand ist. Und ich weiß, das ist ein anderer Typ aus Potsdam. Der war irgendwie aus Potsdam, wir haben mit dem geredet. Und die fand das richtig gruselig, weil die kannte das nicht so. Und das ist halt, ja, das ist ungewohnt. Aber deswegen glaube ich auch so eindrücklich.
Ja, aber ich glaube, es kommt da auch so ein bisschen drauf an, wie man irgendwie in diese Spielkultur auch einsteigt. Dadurch, dass ich ja von Anfang an sehr viel online gespielt habe, ist das für mich auch was völlig Normales. Also ich spiele ja auch allein deshalb schon immer noch gerne League, weil ich spiele das mit Freunden zusammen. Und wir hatten jetzt an Silvester, haben wir tatsächlich unsere bis dahin persönlich unbekannten Zockerkollegen aus League eingeladen, weil die zusammen in einer WG wohnen. Da haben wir gesagt, ja komm, zwei Haushalte, kommt doch einfach her. Und dann haben wir die quasi an Silvester kennengelernt und hatten einen super schönen Abend und werden das auch, wenn die Situation sich wieder gebessert hat, wiederholen, dass wir dann mal dorthin fahren. Und das sind Dinge, die sich dann auch, also bei mir zumindest, oft ins reale Leben auch übertragen. Also ich kenne tatsächlich viele Leute vom Zocken und ich finde das total schön.
Ja. Ich bin mit dem gemeinsamen Spielen vor allem im Kontext von LAN-Partys sozialisiert. Und ich weiß noch, ich kann mich noch wirklich ziemlich genau daran erinnern, an meine allererste Erfahrung, weil wir nämlich, wir haben dann nämlich auch, ich habe mich verabredet mit meinem Cousin und wir haben dann, er hat seinen PC mitgebracht, wir haben ihn aufgebaut auf so einer Biergarnitur, die so sich gegenüberstand. Und ich weiß noch, dass wir hatten dann aber, es war das allererste Mal, ja, wir hatten wirklich also überhaupt keine Erfahrung auch damit. Und wir hatten uns beide Netzwerkkarten gekauft, aber die waren jetzt noch nicht eingebaut oder irgendwie sowas. Wir haben den ganzen Tag damit verbracht und haben irgendwie diese Netzwerkkarten eingebaut und da mussten wir nochmal zum Laden, weil da hat irgendwas gefehlt, eine Schraube irgendwie oder sowas, weiß ich nicht mehr. Und als wir das dann endlich hinbekommen hatten, noch mit den IP-Adressen, da musste man immer noch IP-Adressen entweder automatisch oder manuell vergeben und so. Und dann weiß ich noch, dass wir Half-Life Deathmatch haben wir gespielt. Und da war das dann das allererste Mal, dass es geklappt hat. Und dass wir dann auf einmal gemerkt haben, so, Moment, bist du das? Spring mal. Oh, wow. Das war wirklich so ein mind-blowing Moment, auf jeden Fall.
Dieses LAN-Party-Phänomen, das ist auch so ein bisschen, zumindest zu unserer Zeit, damals noch eine Geschlechtersozialisierung gewesen. Ich weiß noch, für mich war das was ganz Neues. Ich kannte kein anderes Mädchen, das irgendwie Videospiele spielt und so von den Jungs auf irgendwelche LAN-Partys eingeladen werden. Das kam so Ende der 90er, Anfang der 2000er halt auch einfach nicht so vorne. Und dann das erste Mal irgendwie in so ein Online-Spiel einzutreten und auch festzustellen, boah, hier sind auch noch andere Mädels und es gibt dann noch irgendwie andere wie mich und ich kann mich hier auch mit Leuten, die irgendwie gleichgesinnt sind, unterhalten, weil ich muss ja auch überhaupt nicht sagen, dass ich ein Mädchen bin. Ich kann hier einfach Menschen kennenlernen, die irgendwie das gleiche Hobby haben. Ich glaube, deswegen hat das Online-Spielen für mich auch nochmal so eine ganz andere Bedeutung.
Absolut, also die LAN-Partys waren ja damals schon wirklich eher männerbezogen, so wie Computerspielen eher männerbezogen war. Und ich weiß auch noch, und genau das Gegenteil war ja auch der Fall, dass man in Online-Spielen plötzlich gesehen hat, oh, da ist ja eine Frau. Oh. Das war ja dann auch immer, hatte auch negative Konnotationen, aber manchmal, also das war ja auch, also da hat natürlich das Online-Spielen auch gewissermaßen da viele Zugänge geschaffen, die ja bis heute reichen und die ja auch immer noch weiterführen. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Aber wir sollten unbedingt irgendwann mal so eine kleine Retrospektive auf LAN-Partys machen. Da habe ich so einige Geschichten zu erzählen. Das ist wirklich ganz wunderbare Zeit.
Ja, das können wir gerne machen. Ich hatte auch gerade bei dem Gedanken an Geschlechtertrennung tatsächlich, ist mir aufgefallen, dass wir zum Teil, also diese reinen LAN-Partys waren bei uns auch, ich glaube, das waren ausschließlich Jungs, außer vielleicht ein, zwei Ausnahmen mal oder sowas, ja. Aber was wir schon häufiger gemacht haben in meiner Jugend, wenn ich mich recht entsinne, ist diese Verknüpfung zwischen LAN-Party und irgendwie so einer Hausparty. Ne, dass man dann irgendwie so ein paar Leute hatten dann die Rechner dabei und dann hat man irgendwie betrunken Counter-Strike gespielt. Und es waren aber zugleich noch sehr viele weitere Leute und auch ein sehr diverses Spektrum an Personen zugegen, die dann aber einfach nur so gefeiert haben und jetzt nichts irgendwie mit Computerspielen am Hut hatten. Die konnten sich dann immer im Hintergrund so diese so Beleidigungen und Schussgeräusche und sowas anhören.
Klingt super.
Das war toll. Wir sind jetzt komplett weg von dem, was wir eigentlich als Thema machen wollten. Wir müssen jetzt den Weg dahin nochmal finden. Denn unser eigentlicher Gedanke war ja, dass wir uns etwas austauschen über Spiele, die wir zwischen den Jahren gespielt haben.
Ja, da war ja die erste Frage, habt ihr denn viel gespielt? Weil mir ging es tatsächlich so, es waren ja auch die Winter Sales in Steam mal wieder und ich habe mir ganz viel vorgenommen. Natürlich Cyberpunk, ich habe mir Assassin's Creed Valhalla geholt, weil ich es auch endlich mal spielen wollte und so weiter. Und muss leider zu meiner Schande gestehen, es ist dann doch auf, ja, sage ich mal, 4 Spiele geblieben, von denen ich nicht ein einziges auch beenden konnte. Und da war ich sehr unzufrieden mit mir. Also tatsächlich war die Weihnachtszeit gar nicht so ergiebig, wie ich erhofft hatte.
Bei mir war sie verhältnismäßig ergiebig, weil ich bin ja, glaube ich, so mit die Person, die hier am wenigsten tatsächlich faktisch spielt. Und ich habe also für meine Verhältnisse echt viel gespielt, weil ich hatte auch eine sehr ruhige Off-Time. Also normalerweise komme ich in der Weihnachtszeit auch gar nicht so großartig dazu, dann was für mich zu machen, weil ich eigentlich nur von A nach B renne und irgendwelchen Leuten irgendwelche Geschenke bringe. Aber das war dieses Jahr alles weg und ich fand es eigentlich ganz gut.
Ich habe tatsächlich mich doch auch spielerisch recht gütlich getan. Insbesondere über die Weihnachtsfeiertage selbst. Da war es sozusagen besonders intensiv. Und dann in den darüber hinausgehenden Ferientagen war es so meine normale spielerische Routine vielleicht etwas ausgedehnt. Ja, doch. Also ich habe schon durchaus auch etwas mehr gespielt, als ich ansonsten in meinem Alltag unterzubringen weiß. Und vor allem vielleicht ist das ein guter Punkt, um zu starten, weil es natürlich zwischen den Jahren ist ja die Zeit, die auch mit den Weihnachtsfeiertagen beginnt. Und ich hatte ja mir von dir, Ramin, vielen Dank dafür nochmal, ein paar Joy-Cons für die Switch geliehen. Denn mein Gedanke war, wir haben jetzt also Weihnachten ja in sehr kleinem Kreise gefeiert. Und da ist dann natürlich die Frage, was macht man denn da? Wir waren tatsächlich nur 4 Personen. Ja, was macht man denn da? Was kann man Schönes machen, um so ein bisschen sich zu unterhalten? Und ich habe mir gedacht, ich bringe die Switch mit und dann können wir zusammen so ein bisschen Mario Party spielen. Und meine Vorstellung war, dass wir sozusagen einfach irgendwie mal entweder am 24. später am Abend oder am 25. mal eine Runde Super Mario Party spielen. Und das hat so eingeschlagen, Super Mario Party, dass wir tatsächlich, also es gibt ja nur 4 Bretter, glaube ich, in Super Mario Party und wir haben die alle 4 gespielt. Also wir haben 4 Sessions und zwar lange Sessions Super Mario Party gespielt. Also eigentlich die kompletten Weihnachtsfeiertage fast ausschließlich mit Mario Party verbracht. Irgendwie von nach dem Frühstück bis zum Mittagessen Mario Party gespielt und dann nachmittags nochmal irgendwie 3 Stunden Mario Party. Also das war schon echt krass. Wir haben extrem viel Mario Party gespielt.
Wir haben über die Weihnachtsfeiertage enorm viele Brettspiele gespielt, was ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Das war auch total schön. Es war so nett, so innerhalb der Kernfamilie und mein Bruder, der kann so gar nicht verlieren und der war dann die ganze Zeit stocksauer und war voll genervt, dass wir das immer weiterspielen müssen. Es war sehr, sehr toll.
Was habt ihr gespielt? Welches Brettspiel?
Es ist jetzt im Endeffekt nicht wirklich ein Brettspiel, es heißt Trinomino. Also es ist quasi wie Domino, aber die Steine haben 3 Seiten, das sind kleine Dreiecke. Und ja, Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, dass mein Papa letztes Jahr einen Unfall hatte und schwere Kopfverletzungen und in einer Reha war jetzt Ende des Jahres. Und dort hat er dieses Spiel kennengelernt im Zuge der mentalen Aufbereitung seiner Fähigkeiten, sag ich jetzt mal.
Rehabilitation, ja.
Ja, das hat ihm sehr gut gefallen, deswegen habe ich ihm das zu Weihnachten geschenkt und deswegen mussten wir das dann halt auch die ganze Zeit spielen. Aber es war wirklich erstaunlich witzig und auch erstaunlich anders als normales Domino.
Das ist toll. Es ist für mich ja tatsächlich auch so gewesen, ich habe dann über Weihnachten verstärkt nochmal realisiert, woher eigentlich meine Faszination für Computerspiele auch kommt. Weil so ähnlich wie du davon berichtest, Tascha, über die Weihnachtsfeiertage sehr viel zu spielen, war es ja bei uns. Und also man muss schon sagen, also meine Mutter hat mir sehr viel Faszination für Spiele mitgegeben tatsächlich, auch für Computerspiele. Weil sie war nämlich die treibende Kraft dahinter, dass wir irgendwie 4 Runden Mario Party spielen mussten. Und wenn wir nicht Mario Party gespielt haben, dann hat sie mich gefragt, ob ich auf der Switch Lolo anschalten kann, was ja sozusagen über Nintendo Switch Online, über diesen NES-Emulator funktioniert. Das habe ich vor 2 Jahren tatsächlich auch nochmal durchgespielt, einfach aus nostalgischen Gründen. Und sie sagte von sich selber, sie ist ein Spieleratz und Rübe. Also meine Mutter liebt Videospiele tatsächlich und hat uns auch sehr stark dahin getrieben, dass wir immer gesagt, oh, lass uns nochmal eine Runde Mario Party und sowas. Und hat auch dadurch dafür gesorgt, dass das Mario Party, was eigentlich ist das ja, das ist schon okay, aber so wirklich, es ist schon sehr eintönig auch. Ne? Wenn man es 1-2 Mal gemacht hat, dann kennt man die ganzen Minispiele und sowas, dann wird es sehr eintönig. Aber wenn dann jemand so eine richtige Faszination auch dafür hat, Und da auch so viel rein interpretiert, auch in jeden Zug und sowas, den man da macht. Das ist toll. Es hat so viel Spaß gemacht, das war echt schön.
Wir haben uns zwischen den Jahren auch unser, also beziehungsweise ich habe mir mein erstes Spiel für die Switch gekauft.
Yay!
Weil da ich ja meinen Freund adoptet habe, habe ich ja auch seine Switch adoptet. Musste mir deshalb letzten Endes keine kaufen. Sehr schön. Und ich habe mir Just Dance gekauft. Ich habe das früher auf der Wii super viel gespielt. Und wir haben das ja letztes Jahr mal, Stefan, Tobi und ich, bei so einem kleinen Pixel-Diskurs-Spieleabend auf Tobis Playstation gespielt mit Kameraerkennung. Und ich war mir die ganze Zeit immer so unsicher, was möchte ich denn? Also möchte ich das irgendwie mit diesem Kamerading haben oder versuche ich irgendwie meine Wii nochmal zum Laufen zu kriegen oder nehme ich doch die Switch-Version? Ich habe mich jetzt für die Switch-Version entschieden und muss sagen, ich bin wieder voll drin. Es ist ganz schrecklich. Also wenn ich irgendwie keinen anderen Sport mache, dann hänge ich irgendwie 1-2 Stunden an der Switch und spiele Just Dance. Das ist so ein Spiel, was mich immer noch unfassbar begeistert. Ich habe diesen Weg jetzt dann doch mal in Angriff genommen wegen der Silvesterparty, weil ich dachte, voll cool, dann können wir irgendwie ein bisschen was trinken und Just Dance spielen, weil das ja eigentlich auch immer so ein Highlight ist, wenn man dann sieht, wie Leute sich da auch so furchtbar anstellen. Das ist witzig und so. Und ja, tolles Spiel. Und ich bin größerer Anhänger dieser Switch-Version, weil damals mit der PlayStation, mit der Kameraerkennung, es hat zwar Vorteile, weil der ganze Körper erfasst wird und eben nicht nur die eine Hand. Das heißt, man kann weniger cheaten, sage ich mal. Auf der anderen Seite fand ich das aber doch auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen buggy. Also dass gerade wenn wir zu mehreren da standen, dass ich dann immer das Gefühl hatte, die Personen, die am Rand stehen, die werden irgendwie nicht so gut erkannt. Und also das war vom Spielgefühl her eher so ein bisschen deprimierend. Und mit der Switch, mit den Joy-Cons, das ist wie in der guten alten Zeit mit der Wii-Fernbedienung wunderbar. Ganz
ja, da, ich erinnere mich auch daran tatsächlich, das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen, weil ich erinnere mich gut daran, dass bei diesem Spieleabend, dass wir immer vor jeder Runde, bevor man irgendwie 3 Minuten tanzen konnte, war immer erstmal eine Minute lang so, ja, nochmal einen Schritt zurück, nochmal einen Schritt nach vorne.
Ja.
Nee, das bin ich nicht. Nee, jetzt bin ich woanders. Nee, jetzt muss ich hier hingehen so. Und das Problem hat man dann bei der Switch nicht. Aber tatsächlich würde mich bei der Switch, glaube ich, weniger die Tatsache stören, dass nur die Hände erkannt werden, sondern viel eher vielleicht, dass ich die Joy-Cons in der Hand haben muss und dadurch immer quasi ja meine Hand geschlossen habe. Da kann ich ja gar keine so Magic Fingers und sowas machen, keine so Dance Moves.
Du hast ja nur einen Joy-Con, das heißt, es wird im Endeffekt auch nur deine rechte Hand erfasst. Mit der linken kannst du tun und lassen, was
ach,
du willst.
Ach, wirklich? Mhm. Warum denn nur eine?
Das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich, damit man mit 4 Spielern...
Ja, es ist aber auch schon immer so gewesen. Also auch auf der Wii hattest du immer nur eine Fernbedienung in der Hand, aber die waren ja auch riesig und massiv. Also das wäre mit 2 ganz seltsam gewesen.
Ich meine, dadurch animiert das Spiel natürlich so ein bisschen, dass man wirklich auch, wie du schon gesagt hast, Tascha, dass man in der Art und Weise der Durchführung der Tanzmoves auch ein bisschen improvisieren kann, was ja auch ganz nett ist für Leute, die vielleicht jetzt nicht die Körperspannung haben, dass sie trotzdem mitmachen können. Und wir haben das tatsächlich mit unseren Nichten gespielt damals ganz und die haben das natürlich auch total cool gefunden, weil sie dann halt wild rumtanzen konnten und trotzdem einen perfekt bekommen haben vom Spiel als Rückmeldung. Das war dann immer ganz nett.
Und man muss ja auch dazu sagen, obwohl nur eine Hand erkannt wird, ist das wirklich trotzdem super anspruchsvoll für Leute, die das einfach nicht kennen. Also wir haben das dann an Silvester schon auch festgestellt. Gerade Conny hat noch nie irgendwie so ein Spiel gespielt und der hatte dann echt total Probleme am Anfang auch. Also selbst bei den einfachsten Choreos. Und da finde ich das auch so ein bisschen schön und auch hilfreich, wenn du dann sagen kannst, hier, guck einfach erstmal auf die rechte Hand. So, weil dann hat die Person auch ein Erfolgserlebnis und behält den Spaß daran und den Rest kann man dann ja sukzessive, je besser man wird, irgendwie dazu machen. Deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht schlecht.
Für mich war das auch erstmal eine Herausforderung bei unserem Pixel-Diskurs Just Dance Spieleabend, aber ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ein begnadeter Tänzer bin. Insofern ist es dann doch nicht so schlimm gewesen, aber ich finde tatsächlich, das ist nochmal was herauszustellen ist für diese Dinge wie, also zwischen den Jahren, für Geburtstagsfeiern, all diese Dinge, die man vielleicht auch dann mal machen kann, wenn die Corona-Pandemie ihr Ende nimmt. Da ist wirklich nochmal herauszustellen, wie toll das eigentlich ist, dass man die Switch Joy-Cons einzeln verwenden kann. Denn das war ja der Grund, weshalb ich mir irgendwie, ich wollte dann halt eben nicht irgendwie 60, 70 Euro ausgeben für ein neues Paar. Und da Ramin mir dann seine Controller mitgegeben hat, konnten wir letztendlich mit 4 Personen spielen, weil man dann ja irgendwie so einen halben Controller hat, der zugleich aber als ein, ja, es ist jetzt nicht ein vollwertiger Controller, aber mit dem man zumindest so Dinge wie Mario Party, Mario Kart, Just Dance, solche Geschichten hervorragend spielen kann. Also es macht, das unterstreicht nochmal so ein bisschen diese die Flexibilität der Switch auch als Familien- und Partykonsole.
Ramin, wo wir gerade bei der Switch sind, ich muss dich spontan was fragen. Es fällt mir gerade ein. Hast du denn die neue Monster Hunter Demo schon ausprobiert?
Ja, absolut. Ich habe sie nicht ausprobiert, weil ich habe folgendes Problem. Monster Hunter, müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Ich freue mich sehr auf Rise, aber ich hoffe und warte so ein bisschen darauf. Also ich hoffe ein bisschen, dass es auch auf Computer kommt, so wie jetzt die PlayStation, also das Monster Hunter World auch. Weil ich nicht weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Switch-Version auf 60 FPS läuft. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich werde Monster Hunter nicht auf der Switch spielen, wenn es in 30 FPS ist. Dafür bin ich jetzt einfach zu verwöhnt. Aber ich freue mich tierisch auf das Spiel. Und die zwei Kollegen, mit denen ich das Spiel auch momentan durchsuchte, auch sehr. Das Setting ist schön, dieses japanisch angehauchte Setting. Es gibt neue Modi. Hey, man kann Weibern reiten. Das haben sie jetzt in den neuesten Trailer gezeigt. Das wird richtig gigantisch gut. Also, ja.
Ich habe das, Conny ist ja großer Anhänger der Monster Hunter-Reihe und er spielt das auch mit zwei guten Freunden. Und ich kam gestern von der Arbeit nach Hause und er war super aufgeregt und hat mir das Ding hingehalten. Meinte so, oh, guck mal, wie schön das ist. Oh, da, da. Und hat mir dann auch erklärt, dass das leider eine Questbegrenzung hat, die Demo. Also die ist nicht zeitlich begrenzt, sondern du kannst nur, ich glaube, 30 oder 40 Quests absolvieren in der Demo. Und dann war er dann die ganze Zeit ganz deprimiert. Er will es spielen, aber er muss es sich ja aufheben, weil er kann es jetzt eigentlich alles auf einmal durchspielen. Das ist schon auch ein sehr schönes Erlebnis und sieht wirklich toll aus. Vielleicht mache ich das dann ja doch auch nochmal. Vielleicht gönne ich mir das ja mal für den PC.
Wenn ich eine kurze Frage stellen darf zu der Eigenschaft von Monster Hunter, wie heißt es? Rise, glaube ich, ne?
Das neue ist Rise, genau.
Rise, genau. Und zwar Monster Hunter World ist ja sozusagen so ein großes Monster Hunter Installment, sage ich mal. Ist Rise das nächste große oder ist das sozusagen so eine Art von kleinem Bruder? Weil das ist mir jetzt noch nicht so richtig ersichtlich. Monster Hunter World wirkt für mich irgendwie eher wie ein Meilenstein in der Monster Hunter Geschichte und Rise wirkt eher so ein bisschen wie ja sowas, was vielleicht mal als eher stärker anknüpft an die ursprünglichen 3DS Titel oder sowas. Kann das sein? Ist das möglich oder könnt ihr mir das erklären, wie das zusammenhängt?
Ich weiß es leider nicht. Ich habe eine selbe Vermutung, aber ich habe jetzt nicht intensiv recherchiert, um das beantworten zu können. Ich hätte jetzt auch gedacht, ich hatte eigentlich erwartet, dass es schon anknüpft an Monster Hunter World und sozusagen eigentlich dieser Erfolg, weil Monster Hunter World ist ja das Spiel, was diese Monster Hunter-Reihe so ein bisschen aus dem Nischendasein gefördert hat und so ein bisschen massentauglicher gemacht hat. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass Rise schon daran ansetzt und eben nicht ein kleines Segment sein soll, sondern schon der Nachfolger. Ich weiß es allerdings nicht. Und gerade bei einem Switch-Titel, wobei, ja, die ist ja schon capable, das sozusagen auch durchzuführen. Ich weiß es nicht. Kann es letzten Endes nicht sagen.
Es wäre schon komisch, weil es wirkt für mich so ein bisschen wie, also von dem, was ich bislang so gesehen habe, wirkt es für mich so ein bisschen wie der Zusammenhang zwischen Zelda Breath of the Wild und hier dieses Age of Calamity Hyrule Warriors. Ich weiß, es ist nicht ganz vergleichbar, aber so ähnlich wirkt für mich der Zusammenhang, weil Monster Hunter World ist ja auch, glaube ich, doch ziemlich groß, auch auf den anderen Konsolen und anderen Plattformen, sodass es mich fast wundern würde, wenn sozusagen das nächste große Installment der Monster Hunter-Reihe nur irgendwie für die Switch kommen würde. Aber gut.
Also ich denke, wenn das wirklich Switch-exclusive bleibt, dann wird es auch sicherlich nicht das nächste große Ding sein, weil das wird dann wieder auf allen Plattformen möglich sein.
Denke ich auch. Ne? Hoffe ich auch sehr. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann, das habe ich dir, Stefan, ja auch schon angekündigt, ich würde gern irgendwann in naher Zukunft mal ein Thema der Woche zu Monster Hunter World machen, weil ich bin mittlerweile, ich habe das sehr lange jetzt auf Computer gespielt mit meinen Freunden und ich bin mittlerweile der absoluten Überzeugung, dass dieses Spiel als ein Multiplayer-Titel so fast so ziemlich, für mich zumindest, so ziemlich alles richtig, was macht, was ein Multiplayer-Titel ist. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich mittlerweile Monster Hunter World für mich persönlich als eines der besten Multiplayer-Spiele der Spielegeschichte beschreiben würde. Und ich würde da gerne mal in Detail darauf ausgehen, wie ich zu dieser Aussage komme, weil ich bin einfach unglaublich beeindruckt von diesem Spiel, wie viel dieses Spiel, was ja doch auch mit Grind und so verbunden ist, wo ich eher abgeneigt bin, wie viel das richtig macht und wie viel tolle Sachen und also so, da müssen wir mal uns sehr viel Zeit nehmen dafür und da gerne auch Tascha dabei oder dein Freund sozusagen,
um darüber mal zu reden. Das wäre eigentlich was
für Conny. Ein kleiner Gastbeitrag, weil dieses Spiel hat es meiner Meinung nach wirklich verdient, da mal wirklich ein eigenes Thema der Woche zu machen.
Ja, ich will das auch liebend gerne spielen, aber ich warte auf die PS5, weil ich will das dann im Kontext der PlayStation Plus Collection spielen, denn wenn ich, also jetzt fange ich es nicht an, weil dann lieber auf der PS5 mit irgendwie reduzierten Ladezeiten und irgendwie toller Performance, 60 FPS, genau. Deshalb warte ich noch mit Monster Hunter World.
Es ist übrigens was ich mir auch vorstellen könnte, dass die Demo für die Switch jetzt eher so ein kleiner Release wird und dass der nächste große Monster Hunter-Titel dann erst kommt, wenn die Next-Gen-Konsolen irgendwie richtig verbreitet sind.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Hast du denn, Ramin, über was möchtest du denn sprechen aus deiner zwischen den Jahren Spielzeit?
Ich habe vor allem Monster Hunter gespielt, das haben wir jetzt schon ein bisschen abgehakt, da kommen wir irgendwann später nochmal dazu. Ich habe noch drei andere Spiele gespielt, die mich so ein bisschen beeindruckt haben in verschiedenster Art und Weise. Das war einmal natürlich Cyberpunk 2077. Ich habe es noch nicht zu Ende gespielt. Ich habe sehr, sehr viel gespielt. Ich versuche natürlich in solchen Anlässen dann auch möglichst viel von den Nebenmissionen herzukriegen. Und auch da müssten wir vielleicht noch mal genauer drüber reden. Es ist ein gutes Spiel, aber sicherlich habt ihr und auch ihr, liebe Zuhörer, vielleicht über die Diskussionen der letzten Wochen mitgekriegt, dass CG Projekt Red da ja auch durchaus negatives Feedback bekommen hat von wegen Inhalte, die falsch versprochen wurden, die nicht nur verbuggt sind, sondern eben auch fehlen, Gerüchte über Add-ons, die noch nicht nachgereicht werden sollen und so weiter und so fort. Da gab es ja jetzt wirklich einiges und ich glaube, das Unternehmen wird da noch lange zu knabbern haben. Ich muss sagen, mein Stand ist bisher, es ist ein wirklich gutes Spiel, es ist eine tolle Welt, also das gefällt mir sehr gut, diese Welt ist unglaublich gut und schön gemacht und man will darin einsinken. Der Nachteil ist tatsächlich, dass das Spiel meiner Meinung nach zu wenig mit dieser Welt macht, denn genau die Immersion fehlt so ein bisschen. Also es gibt, der Grundrahmen ist da, man könnte unglaublich viel machen, aber letzten Endes das Spiel versagt an so vielen Stellen so immersiv zu sein. Ich nenne ein kleines Beispiel. Man hat eine eigene Wohnung in diesem Apartment und nach der ersten Hauptquest bekommt man da eine Rückmeldung, eine E-Mail von dem Hausbesitzer, dass man seine Miete schon lange nicht mehr gezahlt hat. Man ist da seit Wochen im Koma gewesen, mehr will ich gar nicht sagen. So. Und das wäre ja erstmal, da denkt man ja erstmal, oh, das ist ja super, die Welt interagiert mit dir und man muss hier seine Miete zahlen, so wie jeder andere auch. Stellt sich leider heraus, es bleibt bei dieser E-Mail. Man hat weder die Möglichkeit, darauf zu antworten, noch die Miete zu bezahlen. Das wird nie wieder erwähnt. Und diese Wohnung, die ich dann später seit Wochen nicht mehr besucht habe, bleibt immer noch erhalten. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man aber einfach sieht, die Welt interagiert halt eben doch nicht mit dir. Das ist ein bisschen schade. Und das ist so ein Beispiel von vielen, wo leider die Immersion gerade dann weggeht, wenn das Spiel sozusagen aktiv versucht, dich mit ihr in Verbindung zu bringen. Wo die Immersion sehr gut funktioniert, ist, wenn man relativ frei durch die Gegend läuft, sich die Gespräche, die in den Straßen geführt werden, nebensächlich anschaut und wenn man die eine oder andere doch wirklich tolle Geschichte aus Nebenquests bekommt, die es dann auch gibt, allerdings nicht so in der Fülle, wie es ein Witcher 3 tut, muss man ganz klar leider sagen. Da ist die Qualität leider sehr, sehr disparat, also von sehr, sehr tollen Geschichten, die mich wirklich auch danach noch beschäftigt haben, bis hin zu Sachen, wo ich gesagt habe, ja, das hättest du ja eigentlich auch sparen können. Währenddessen Witcher 3 doch für mich sehr, also sehr kohärent eigentlich eine immer sehr gute Qualität in seiner Nebenquest hat, die mich immer in irgendeiner Form beschäftigt haben. Das schafft leider Cyberpunk nicht so gut.
Ja, komplett überambitioniert, ne? Also ich meine, da war ja immer wieder auch der Gedanke, dass so viel mehr geplant war, als es ursprünglich ins Spiel geschafft hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie viele Questreihen und Mechaniken und also Erzählungen noch angedacht hatten, die eigentlich hätten aufgegriffen werden sollen. Und dann hatten sie aber keine Zeit mehr, da mussten sie radikal streichen. Also das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Und deshalb ist auch meine Herangehensweise so, dass ich sage, ich habe ja die PS4-Version habe ich ja jetzt hier, ja, aber die spiele ich ja jetzt nicht. Die spiele ich ja jetzt nicht. Aber das Tolle daran ist ja, ich kann ja, Moment, nee, das ist eine Disc-Version, ne? Das kann ich gar nicht mit rübernehmen auf die PS5. Ich glaube nicht, ne?
Ja.
Also, ich glaube, das ginge nicht.
Du würdest dann, glaube ich, die PS4-Version spielen quasi, oder?
Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, man bekommt zwar ein Upgrade, aber das Ding ist natürlich, also ein kostenfreies Upgrade, aber natürlich ist das Ding, also dass die PS4-Version müsste ich ja dann installieren, müsste dann die Disk einlegen und ich würde mir eine PS5 ohne Disk-Laufwerk kaufen. Das heißt also, nee, dann klappt das so nicht. Aber ja, wie auch immer ich es machen werde, ich werde abwarten. Ich werde es auf jeden Fall spielen, irgendwann im Laufe diesen Jahres, wenn das Spiel fertig entwickelt ist. Aber die sollen doch bitte erstmal das Spiel fertig entwickeln, bevor sie sagen, jetzt kauft das mal für 70 Euro.
Und das wäre genau auch mein Vorschlag, wenn man sich das Spiel noch nicht gekauft hat, jetzt kann man sowieso, wartet jetzt lieber noch mal ein paar Monate, bis viele Sachen nachgeholt werden wollen, weil das Spiel ist es wirklich wert zu spielen, aber man muss sich es nicht antun, jetzt sozusagen vielleicht nur noch die Kinderkrankheiten abzumachen. Wäre schön gewesen, wenn das Spiel im fertigen Zustand rausgekommen wäre, aber das hat halt jetzt nicht stattgefunden, wir müssen jetzt nach vorne gucken und es ist auf jeden Fall wert, gespielt zu werden, aber vielleicht erst nachdem jetzt die größten Fehler behoben wurden.
Und es gibt ja auch tolle Spiele, mit denen man die Zeit überbrücken kann. Ich bin jetzt, gerade bin ich gegenwärtig so in diesem Limbo, in dem ich davon ausgehe, okay, PS5, das wird jetzt erstmal nichts. Wer weiß, es können ein paar Wochen sein, es können ein paar Monate sein, ja. Oder wie Tascha vermutet.
Weihnachten.
Weihnachtsgeschäft 20. Wobei Weihnachtsgeschäft 2021.
Weihnachtsgeschäft fängt 20, schon früher an auch als Weihnachten.
Genau. Und da wäre ja dann auch die Annahme, dass dann wirklich man auch einfach in den Laden gehen kann und sich sowas
das ist dann. Aber du kriegst das früher, Stefan, ich weiß es.
Ich denke auch, also ich gehe mal davon aus, dass es spätestens so April, Mai wird, aber vielleicht sogar auch ein bisschen früher. Aber bis dahin auf jeden Fall muss ich so ein bisschen Zeit überbrücken und kann mich mit anderen tollen Titeln beschäftigen. Neben Super Mario Party ist hier Polizei irgendwo? Wird jemand abgeholt?
Also wir wohnen direkt in der Einflugsschneise der Feuerwehr und ich frage mich auch gerade, was da passiert ist, aber offensichtlich ein größerer Feuerwehreinsatz. Ich bitte um Verzeihung.
Kein Problem, ist kein Problem. Die Feuerwehr muss laut sein. Das muss so. Und ich spiele gegenwärtig immer noch Fire Emblem Three Houses mit großem Enthusiasmus. Ich bin jetzt bei, ich glaube, 85 Stunden. Ich bin aber noch nicht durch die Story mit der Story durch. Ich bin jetzt für alle diejenigen da draußen, die Fire Emblem Three Houses gespielt haben, ich bin nach dem großen Knackpunkt in der Geschichte sozusagen. Du weißt, wovon ich spreche, Rami, nehme ich an?
Ja, ja.
Genau, es gibt so einen Umbruchspunkt und den habe ich jetzt gerade kürzlich überschritten. Aber nach ungefähr 80 Stunden Spielzeit. Ist das ungefähr die Hälfte, bei der ich bin, Ramin?
Ich würde sagen zwei Drittel.
Ungefähr. Zwei Drittel, okay. Ja. Aber was für Dimensionen das sind, ne? Nach 85 Stunden zwei Drittel durch. Und für alle diejenigen, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben mit Fire Emblem, ganz kurz gefasst, ist es so eine Kombination auf der einen Seite aus einem Taktik-RPG mit isometrischen Kämpfen, ja, wo sozusagen jede Entscheidung zählt, ist mir nochmal klar geworden, wie sehr das eigentlich auch dem Sid Meier-Prinzip folgt. Ein gutes Spiel ist eine Aneinanderreihung von interessanten Entscheidungen. Genau das ist Fire Emblem in den Kämpfen, so wie Final Fantasy Tactics und ähnliche dieser Titel, wo man also eine überschaubare Anzahl von Figuren spielt, 10 üblicherweise, manchmal auch weniger, und dann eben seine Moves macht und wie so eine Art Schach, elaboriertes Schach spielt. Und auf der anderen Seite ist man aber, man ist Professor in der Garrick Mug Monastery, ja, und hat sozusagen ein Haus, das man leitet. Man wählt aus, welches Haus man leitet. und hat dann sozusagen die Möglichkeit, sich in dieser Monastery, das ist ein riesengroßes Kloster tatsächlich, sich da also frei zu bewegen, Zeit zu verbringen mit den Studis, ja, mit ihnen Tee zu trinken, aber auch natürlich Seminare halten, Gastdozenten einladen. Man kann singen, gemeinsam essen, fischen.
Ja, warum beschäftigst du dich nach der Arbeit mit der Arbeit? Können wir da noch mal über dieses Workification-Ding sprechen?
Das ist toll. Das ist toll. Also ich finde tatsächlich schon das irgendwie ganz charmant, auch als Unidozent dann Dozenten zu spielen in einem Computerspiel. Wie oft ist man schon in der Situation, dass man tatsächlich so einen Dozenten spielt und dass man dann tatsächlich auch so die Möglichkeit hat, irgendwie da also zu schauen, welche Talente haben die jeweiligen Studis und welche Persönlichkeitstypen und welche Klassen passen zu ihnen und wo kann man sie am besten fördern und so. Also das ist schon alles ziemlich nice.
Und du hast aber auch vergessen, man kann natürlich auch Dinge machen, die man im echten Leben nicht als Professor oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter machen kann. Nämlich zum Beispiel, was ja auch ein wichtiger Bestandteil ist, seine Studenten auf creepy Teepartys einzuladen, um sie sich besser fühlen zu lassen. Das geht natürlich im echten Leben nicht. Und das ist natürlich dann auch schon wieder so etwas, wo ich sagen würde, ja, das ist so typisch japanisch mal wieder.
Doch, eigentlich hat Stefan heimlich so einen Slack-Club, wo er dann alle seine Lieblingsstudenten öfter mal zu so Dinnerpartys einlädt. Hm.
Wobei, man muss aber auch sagen, also, natürlich, das ist natürlich extrem japanisch, klar, auf jeden Fall. Vor allem ist es so, dass wenn man dann, man hat ja so viele Möglichkeiten. Und dann geht es natürlich darum, wenn du jemanden zu einer Teeparty einlädst oder irgendwie die Person hat Geburtstag und du lädst sie dann zu einer Teeparty ein, dann haben die natürlich, jeder hat so seine eigenen Teevorlieben und man kann natürlich schauen, dass man den richtigen Tee zubereitet. Dann führt man Gespräche und muss dann gucken, dass man, das ist alles sehr abstrakt, aber aus so drei Möglichkeiten dann so das Thema auswählt, das die Person tatsächlich auch interessiert. Das ist dann relativ einfach, wenn man die Figuren mehr und mehr kennenlernt. Dann kann man ihnen noch Geschenke machen und man kann sie auch, das ist tatsächlich creepy, wenn das alles gut gelingt, dann kann man sie auch, dann kann man sich die Figurmodelle so anschauen, dann kann man beobachten. So ranzoomen, kann so beobachten und dann sagen die so, oh, und so. Und das ist also schon extrem, extrem japanisch. Man muss aber auch sagen, zur Verteidigung von Fire Emblem, also die Tatsache, diese Attitüde, dass man zum Beispiel als Dozent mit Studis nicht Tee trinken sollte, ist eine, die ich vor allem aus Deutschland kenne, die zum Beispiel in England ganz anders gehandhabt wird. Wo das vollkommen üblich ist, dass man sagt, okay, nach dem Seminar noch irgendwie oder mal für eine Hausarbeitsbesprechung trifft man sich irgendwo auf einen Kaffee. Oder Studis, die wollen, so, ne, dann trifft man sich hin und wieder mal. So, das ist habe ich in anderen Ländern, in anderen akademischen Kulturen deutlich entspannter kennengelernt als hier, wo dann sofort irgendwie so ist, so, oh, ho, 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 ho. Ja, ein Bestechungsversuch, der 20 Cent Tee aus der Mensa, wer weiß, was es da für eine Note gibt. So, also, das ist eher, glaube ich, so ein deutsches Phänomen. Ich mache da creepy Tee-Partys und das ist toll. Ich finde auch die Geschichte wirklich eindrucksvoll. Sie schreitet sehr langsam voran, aber sie entfaltet sich so schön. Es ist so eine richtige Fantasy-Geschichte. Tolles Spiel. Fire Emblem Three Houses kann ich unbedingt empfehlen. Ist einer der besten Switch-Titel. Man muss aber, und das vielleicht ist so eine Sache, wo ich meine Empfehlung so ein bisschen einschränken würde, man muss auch viel Geduld mitbringen und eine Affinität für Sachen wie Inventory Management, denn es geht wirklich dann darum, dass du immer die Ausrüstung stetig wieder neu upgradest und alles zusortierst. Nach jedem Kampf verbringe ich irgendwie mindestens eine halbe Stunde damit, durch das Inventar von allen Figuren zu gehen und alles wieder zu sortieren, zu reparieren und so weiter. Also das muss man schon, da muss man eine Toleranz für haben.
Zum Thema sehr japanisch und schöne Geschichte habe ich einen leider total deprimierenden Beitrag. Ich glaube, ich habe schon öfter mal angemerkt, dass ich mir gerne ein Spiel auf Steam kaufen wollte, nämlich, das nennt sich Oninaki. Und das ist auch so ein schönes JRPG und hat auch eine sehr interessante Geschichte. Es geht da irgendwie um den Tod und um die Verarbeitung des Todes. Und es hat mich eigentlich sehr, sehr interessiert. Und ich kam jetzt zwischen den Jahren mal dazu, mir die Demo für den PC runterzuladen. Und ich bin so traurig, weil ich langsam das Gefühl habe, dass man überhaupt keine Square Enix-Titel auf dem PC spielen kann. Weil es wieder das gleiche Erlebnis war, das ich bei Nier Automata hatte, mit einer katastrophalen Steuerung. Also ich habe nicht mal die Demo fertig gespielt. Ich habe 40 Minuten der Demo gespielt und dann habe ich aufgegeben, weil man nichts konfigurieren kann. Also Tastatur und Maussteuerung ist ja soweit ganz okay, aber es gab eben keine Maus. Man hatte dann WASD, um sich zu bewegen, und für Auto-Attacks hatte man J, und dann hängt man die ganze Zeit über so einem winzig kleinen Tastaturfeld und also total kontraintuitiv und war wieder ganz schrecklich und ich fand es total traurig. Hat dann, ja Ramin, du spielst doch auch PC. Ist das immer so? Muss man sich darauf einstellen, wenn man irgendwie Square Enix PC-Ports spielt, oder?
Ich fürchte was schon. Ich war ja damals sehr, sehr froh, als sie die ganzen Final Fantasies auf PC rausgebracht haben. Die kannst du alle nicht spielen. Also nicht, wenn du, selbst wenn du einen Controller hast, ist es einigermaßen schlecht. Also diese Portierung, diese Konsolenportierung auf dem PC, das kann Square Enix überhaupt nicht. Muss man leider so feststellen. Oder es ist ihnen relativ egal und sie haben da jetzt kein großes Augenmerk drauf. Ich habe bisher auch leider die Erfahrung gemacht, dass die meisten Square Enix Konsolentitel auf dem PC sehr, sehr schlecht umgesetzt sind, ja.
Ich habe tatsächlich, hätte jetzt auch gedacht, also Controller anschließen wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil ich persönlich, ich spiele ja sehr wenig nur auf dem PC, beziehungsweise es ist ein MacBook, ja. Finde das so ein bisschen unkomfortabel mit Tastatur und Maus, deshalb, wenn ich da irgendwas spiele, zum Beispiel Undertale habe ich drauf gespielt und Celeste, glaube ich, auch, dann habe ich immer einen Controller angeschlossen und das ging dann ganz gut, aber kann natürlich sein, dass Square Enix da auch eine spezifische Schwäche hat.
Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich mir das vielleicht für die jetzt existente PlayStation oder Switch, das gibt es, glaube ich, auf allen Konsolen, und ob ich mir das dann zulege, aber dann dachte ich mir auf der anderen Seite wieder, ich weiß nicht, ich mag halt einfach, ich bin es nicht gewöhnt und ich bin halt so total Controller-phob. Also ich spiele seit Ewigkeiten nur auf dem PC und ich fühle mich mit Controllern einfach nicht wohl. Und ich bin jetzt halt am Überlegen, ob ich mich jetzt halt einfach dran gewöhnen muss, um die Titel zu spielen, die ich spielen möchte. Aber es ist schon schade, weil ich finde, man sollte keine PC-Version bringen, wenn die auf einem PC eigentlich nicht spielbar ist. So, das war schade.
Auf der anderen Seite musst du vielleicht auch die Angst vor dem Controller ein bisschen ablegen. Also klar, so ein Shooter und so muss man nicht mit Controller spielen, aber es gibt mehr und mehr Spiele, die auf PC laufen, die einfach besser sind mit Controller. Das muss man ganz klar so sagen. Unter anderem auch das nächste Spiel, was ich gleich vorstellen will, aber sag ruhig noch.
Ich wollte nur noch einmal jammern, dass sich das so fremd anfühlt, dass ich das nicht mag. So.
Ja, das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, das ist einfach so eine Gewöhnungssache. Ich hatte lange Zeit irgendwie hauptsächlich auf dem PC gespielt, bin dann komplett auf die Konsole gewechselt und seitdem nie mehr wieder zurückgekehrt. Und ich kenne aber auch, also da gibt es ja auch selbst innerhalb der oder zwischen den unterschiedlichen Konsolen gibt es da ja irgendwie also harte Grabenkämpfe zwischen der Frage, ob die Sticks des Controllers nebeneinander gehören oder versetzt gehören, ja, wie bei der Xbox. Ich bin da, also mittlerweile bin ich da wenig dogmatisch. Der einzige Grund, warum ich das Spielen am PC nicht mag, ist, dass für mich der PC einfach ein Arbeitsgerät ist und auch natürlich zur kreativen Ertüchtigung, also Podcast, Aufzeichnung, Musikkomposition, solche Sachen, Recording, Audio-Recording. Aber ich finde es komisch, irgendwie an meinem Schreibtisch zu sitzen und ein Computerspiel zu spielen. Ramin, du wolltest noch einen Titel mitbringen, den du auch mit dem Controller auf dem PC gespielt hast.
Ja, ich habe noch ein letztes Spiel, was ich unbedingt noch loswerden will. Und zwar habe ich Spiritfarer gespielt von Thunder Lotus Games. Ist jetzt schon eine Weile draußen. Und da geht es ja auch um den Tod, beziehungsweise um die Verarbeitung des Todes, denn in diesem Spiel spielt man Stella, eine ganz frohe Natur, so ein fröhliches kleines Mädchen zusammen mit ihrer Katze Daffodil. Auch so eine ganz schöne, ja, so Maine Coon-artige Katze. Sehr, sehr süß gezeichnet. Und man wird die neue Seelenfährfrau. Also Sharon hat keine Lust mehr und gibt einem sozusagen die Aufgabe über. Und man hat jetzt die Aufgabe, auf einem kleinen Schiff Seelen einzusammeln und sie sozusagen auf ihr Abtreten von der lebenden Welt sozusagen vorzubereiten. Und letzten Endes ist dieses Spiel, geht allein darum, dass man eben durch die Gegend reist, man hat ein großes Schiff und man erntet Ressourcen, man verarbeitet die Ressourcen und man versucht eben die Seelen, die dann auf die Charaktere, die quasi auf dem Schiff sind und dort ja, wie so eine Art Kreuzfahrtschiff, die sozusagen zufrieden zu halten. Man muss ihnen Essen geben, man muss mit ihnen reden, man muss gewisse Aufgaben erfüllen, ihnen Häuser bauen und so weiter. Und nach beginnt dann, sich das Ganze zu entwickeln. Man fängt an mit einem sehr kleinen Schiff und das wird aber immer größer. Man baut neue Häuser, man baut auch Fabrikanlagen, Gärten, in denen man dann selber Ressourcen auch anbauen kann. Und letzten Endes geht es, wie gesagt, darum, diesen Seelen zu helfen, mit dem Leben abzuschließen. Und das erzeugt auch vor allen Dingen aufgrund dieser tollen Charaktere, die man dort trifft, die teilweise, wie man erfährt, aus der Familie von Stella entstammen, aber teilweise eben auch fremde Charaktere sind, die immer in irgendeiner Weise noch am Leben hängen oder noch sozusagen Verbindung zum Leben haben, die man dann eben in sehr tiefgründigen und sehr toll geschriebenen Texten mit diesen Charakteren dann erlebt. Und vor allen Dingen in der Regel meistens in Textform, aber auch mit sehr viel bildgewaltiger Sprache. Denn, das muss man auch sagen, dieses Spiel ist von dem Grafikstil sehr, sehr schön gemacht. Ein sehr schöner Comic-Look mit sehr pastelligen Farben, sehr ruhig. Und das Spiel ist generell sehr, auf Englisch würde man sagen, laid back, also zum Zurücklehnen. Man hat keinen Zeitdruck, weil ich meine, man ist die Seelenfährfrau. Man ist so wie, die Seelen sind sowieso schon tot. Man hat alle Zeit der Welt. Man hat keinen Zeitdruck. Ja, und das Interessante ist, dass das Hauptgameplay sind sehr repetitive Aufgaben, nämlich ernten, gießen, also die Sachen gießen, Bretter schneiden, Wollgarn zusammenspinnen und so weiter. Und diese Aufgaben sind sehr repetitiv und sind auch immer dieselben. Und gleichzeitig ist man aber ermutigt, dadurch, dass man diese Geschichte erlebt, diese Aufgaben auch zu machen. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Animal Crossing, nur dass Spiritfarer deutlich limitiert ist. Es ist nicht unendlich, so wie bei Animal Crossing, sondern dieses Spiel ist auch irgendwann zu Ende. Ich habe es noch nicht zu Ende gespielt, aber ich bin fast am Ende und diese Geschichten, die man da erlebt, sind toll. Also ich kann das Spiel wirklich sehr empfehlen. Es ist sehr philosophisch angehaucht, aber auch sehr, diese Charaktere, die dort ist, lernt man sehr schnell sehr, sehr lieben. Und ja, so zum entspannten Spielen sehr zu empfehlen.
Wenn es da auch so um dieses Todesthema geht, wie findest du, wird das umgesetzt? Also ist das dann eher so, dass man denkt, oh, das ist ganz schön düster oder?
Überhaupt nicht. Also die Seelen, die man hat, bei denen ist quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, der Tod eigentlich schon eingetreten. Das heißt, die Seelen sind sozusagen auf dem Übergang von dem Tod zum Nirvana oder also durch den Durchgang der Immerpforte. Das ist sozusagen der Zugang, in den die Seelen dann in das zu Sternbildern werden. Sozusagen die letzte Phase. Und diese Seelen sind einfach noch nicht bereit. Und das ist alles sehr, sehr charmant, sehr, sehr sehr, sehr schön durchgesetzt, auch durch die Texte. Aber es spricht auch traurige Themen an, weil dort werden dann eben Themen sein, wie dass die Leute darüber sinnieren, dass sie ihre Nichten und Neffen nie wieder sehen, dass sie gewisse Dinge, die sie in ihrem Leben nicht gemacht haben, gerne noch nachholen würden, aber jetzt nicht mehr können. Also es werden da ernste Themen angesprochen, aber die Atmosphäre, dass die Verwendung von Bild und Ton und Mimik und Gestik, die sind immer sehr, sehr herzlich. Und das liegt unter anderem eben an diesem tollen Hauptcharakter von Stella, die eine sehr frohe Natur ist, die einfach immer lächelt, die Leute ganz herzlich umarmt und immer gut gelaunt ist und das auch angesprochen wird. Also die sozusagen immer irgendwie gut gelaunt war, auch wenn, wie man auch erfährt, in ihrem Leben von Stella auch nicht immer alles gut lief, was man dann so ein bisschen erfahren hat. Also es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Art und Weise, wie dort mit solchen Themen wie Abschied, Tod, verpasste Chancen, Fehlentscheidungen im Leben, mit denen man sozusagen konfrontiert wird, wie dort damit umgegangen wird.
Ich finde das total faszinierend, dass wir zwei, also auch wenn ich jetzt nur die Demo gespielt habe, das lag aber also wirklich nur an der Steuerung, thematisch so ähnliche Spiele tatsächlich in dieser Pause angegangen sind. Weil das erinnert mich wirklich auch stark an diese Oninaki-Story. Also das startet damit, dass man irgendwie einen kleinen Jungen begleitet, dessen Eltern sterben. Und ihm wird dann erklärt, dass er nicht um seine Eltern trauern darf. Weil wenn die Hinterbliebenen trauern, dann bereuen die Geister quasi ihr Dahinscheiden und dann verlaufen sie sich und können nicht wiedergeboren werden. Also da ist so eine, in dieser Kultur eine das darf man erzählen, weil dafür muss man, glaube ich, nicht länger als eine halbe Stunde spielen. Da sucht man dann nach einem kleinen jungen Geist, weil man so vermutet, dass der sich verlaufen hat. Und das hat er dann auch tatsächlich. Und man geht dann zu den Eltern und berichtet das dann so und findet raus, dass die Mutter dass die Mutter dass sie mit diesem Tod halt nicht abschließen kann und so ein schlechtes Gewissen hat, weil sie das Gefühl hat, dass sie ihr Kind alleine lässt und dass deswegen das Kind nicht übertreten kann in die andere Welt und in die Wiedergeburt. Und dass diese Quest endet dann tatsächlich damit, dass die Eltern auch einen Doppelsuizid begehen, weil sie nicht damit leben können, nicht mehr bei ihrem Kind zu sein. Und das ist schon, also alles in so einem super fluffigen Anime-Ding. Also ich fand das ganz erstaunlich, wie sich dann da so die Optik und die Thematik doch auch so ein bisschen in die Haare kriegen. Ich fand es aber eigentlich toll. Deswegen, wie gesagt, bin ich am Überlegen, ob ich das doch nochmal für die PlayStation irgendwie in Angriff nehme oder für die Switch. Schon spannend, solche thematischen Umsetzungen in Videospielen.
Ja, absolut. Und das ist bei Spiritfarer halt ein bisschen anders. Die Seelen dort haben mit dem Tod abgeschlossen. Die wollen nicht mehr leben, sondern das ist eher so, ach, aber bevor ich jetzt ganz gehe, mache ich noch eine kleine Kreuzfahrt und reflektiere noch mal so ein bisschen. Und da kommen auch traurige Themen natürlich zu gut. Aber da ist nie so sozusagen, dass sich da Leute an das Leben festkrallen, sondern diese Seelen sind tot und diese Seelen werden zu Überführungen gebracht. Und das ist etwas doch Schönes auf seine Art und Weise. Und das bringt dieses Spiel unglaublich gut hervor. Und es eignet sich eben sehr gut dafür, weil es eben so ruhig ist, weil es auch repetitiv ist, aber eben nicht unter dem Druck, das zu machen zu müssen, dass man das wirklich so entspannt mal am Abend zusammenspielt. Und es ist sogar kooperativ möglich. Und dann kann der zweite Spieler oder die zweite Spielerin die Katze übernehmen. Und hey, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir viel zu wenig Spiele haben, in denen man Katzen spielen kann. Also ich glaube, es ist auch ein schöner Titel, um auf dem Sofa das Ganze mit seinem Partner oder seiner Partnerin entspannt am Abend mal ein bisschen zu spielen, ein paar Ressourcen zu sammeln, das Schiff aufzuwerten und es seiner Crew gut gehen zu lassen. Ich kann dieses Spiel wirklich sehr empfehlen und ich würde auch in die Shownotes noch mal einen kleinen Artikel packen, den ich im Rahmen meiner Recherche gefunden habe, der noch mal so eine kleine, auch interessante Zusammenfassung des Spiels und seiner Gameplay-Mechanismen zusammenfasst. Tolles Spiel.
Ich würde das liebend gerne spielen. Spiritfarer habe ich bei der ersten Ankündigung schon gedacht, dass das so ein, das ist genau mein Ding, aber leider nicht für PlayStation und für Nintendo Switch verfügbar, soweit ich weiß, ne, sondern es ist ein Xbox und PC exklusiver Titel, wenn ich recht informiert bin.
Das kann sein, ja.
Dann würde ich sagen, du schaust gerade nach. Ich glaube schon.
Es ist für Nintendo Switch aber hier doch Plattform.
Ach, für die Switch gibt's es.
PlayStation 4.
Ach ja.
Stadia, ja eigentlich nicht. Alles da.
Dann ist das so. Nur auf der, das kann, dann habe ich das, ja, okay. Ich weiß, warum ich auf diesen Gedanken kam, weil das wurde nämlich auf einer Microsoft Showcase irgendwie vorgestellt und ich hatte das wahrscheinlich irgendwie damit assoziiert, ne, dass das irgendwie einer dieser 400 World Premiere Exclusive Titel und sowas ist. Aber gut, wir haben auch tatsächlich noch einige Zuschriften über die sozialen Medien bekommen, denn wir wollten natürlich auch wissen, was ihr, liebe Leute da draußen, zwischen den Jahren gespielt habt. Und ich habe hier einmal von Ben den Hinweis auf 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Eine klassische Visual Novel, könnte man sagen, die ich auch sehr, die mich so gereizt hat, dass ich den Nachfolger Zero Escape, Virtue's Last Reward vor allem intensiv gespielt habe. Also das ist ein ähnliches Konzept und es geht immer so ein bisschen, es ist eine elaborierte Visual Novel und geht dann vor allem um diese so Mind Games, ja, so Sachen irgendwie Gruppe von Personen sind in einer Lagerhalle gefangen und man muss dann irgendwie immer abstimmen, ob man sich gegenseitig vertraut oder nicht vertraut, und dann aber irgendwann gibt es dann irgendwie Tote. Und also es ist also eine sehr, sehr involvierende psychologische Visual Novel. Kann ich auch unbedingt empfehlen. Sowohl 999 als auch Virtue's Last Reward. Allerdings überhaupt nicht empfehlen kann ich den dritten Teil. Den dritten Teil dieser Reihe, der ist nämlich furchtbar. Er ist ganz furchtbar. Der heißt Zero Time Dilemma, glaube ich. Und ist eine, also weit ab von der Qualität, die die vorherigen beiden hatten. Also ich würde davon ausgehen, nach Witcher's Last Reward sollte man einfach so tun, als sei die Reihe beendet.
Okay.
Tascha, du hast auf Facebook, auf Insta gepostet.
Ja, ich habe auf Insta gefragt und ich habe auch ein paar nette Antworten gekriegt. Ich weiß nicht, mit was fangen wir an? Fangen wir einfach vorne an?
Immer so im Wechsel. Ne?
Kennt ihr ein Spiel namens Pummelparty? Nee. Das hat mich heute Morgen sehr zum Lachen gebracht, als ich das gelesen habe. Und ich dachte, das klingt so ein bisschen nach so, habe ich mit Freunden und Familie gespielt. So ein bisschen wie unsere Just Dance Mario Party Erfahrungen. Aber
ich kenne das, man kann das zusammenfassen in Mario Party in Trashig. Okay. Also es ist quasi von Mario Party inspiriert, sozusagen auf einem Brettspiel spielt man, und in den Zwischenphasen spielt man dann sozusagen in kleinen Minispielen gegeneinander. Das sind dann aber eher so Third-Person-Shooter-Einlagen oder so, und es ist alles so ein bisschen trashig gemacht. Aber es ist Mario Party-Klon, würde ich sagen, in weitester Ferne. Sehr, sehr lustig. Ich glaube, es kommt gerade auch sehr gut an in der Steam-Community tatsächlich. Ja.
Auch ganz renommiert im Moment natürlich Hades. Nennt Bernardo auf Twitter Hades und FIFA 21. Also sowohl der Genuss, den Hades verspricht, ist sicherlich toll für zwischen den Jahren. FIFA ist dann natürlich vor allem auch eine Möglichkeit, um irgendwie zusammen bzw. gegeneinander zu spielen.
Hades habe ich tatsächlich auch als Rückmeldung bekommen in der Switch-Version und von der gleichen Person dann auch Assassin's Creed Valhalla.
Ach, das will ich unbedingt auch spielen jetzt.
Ach, ich weiß nicht, ja. Auf
der einen Seite ja,
nein.
Also. Exakt, genau das habe ich auch. Also das, ich habe nicht mehr die Erwartung, die ich an die ersten Assassin's Creed habe, aber so als unterhaltsames Spiel, wo ich den Kopf ausmachen kann, dafür ist es, glaube ich, ganz, ganz schön geeignet. Es ist, glaube ich, doch ein gutes Spiel. Aber es ist natürlich kein Assassin's Creed 1 oder 2, das muss man ganz klar sagen.
Ja, das war auch sowas, wo ich auch mal überlegt habe, ach, sowas könnte ich ja auch mal spielen, aber man hört immer nur so, dass die ja immer schlechter werden. Das ist so das, der Eindruck, den ich immer so mitbekomme, dass das mal so das Ding war und mittlerweile ist es halt eher so meh.
Ja, sie hatten, man, es war eher, es ist eher wie so eine, so eine Parabel. Okay. Weil du hast sozusagen, bei Assassin's Creed würde ich sagen, waren, also Teil 1 war gut, Teil 2 sehr gut, und dann haben sie angefangen, alle zwei Wochen ein neues Spiel zu veröffentlichen. Da gab es dann irgendwie so drei Spin-offs vom zweiten Teil, die waren dann so, da merkte man dann so langsam, sie probieren ein bisschen was aus. Und Assassin's Creed 3 war dann sozusagen eine große Enttäuschung. 4 Black Flag, wieder hochgelobt. Und, 4 ist Unity gewesen, glaube ich, ne?
4 war. Meine Black Flag wäre vorher gewesen. Also, weil
ja, Unity, also
darüber redet man ja nicht.
Ja, also es ging auf jeden Fall irgendwie zwischendurch, ist es so eingebrochen, die Qualität. Und mittlerweile mit Odyssey und mit Origins, Odyssey und Valhalla hat es sich so eingependelt auf so einem Level von gut, würde ich jetzt mal sagen, oder? Kann man das so?
Allein die Tatsache, dass es so viele davon gibt, das gibt mir immer so diesen Kinoeffekt. So, kein Mensch geht irgendwie noch in Fast and the Furious 15, ja, weil das halt dann irgendwann einfach Trash ist, oder die Saw-Filme. Also wenn irgendwas so lange läuft, da kriege ich immer schon so das Gefühl so, nee, lieber nicht. Ich glaube das, nee.
Sie haben mittlerweile auch ein bisschen die Veröffentlichungsfrequenz reduziert. Ich glaube, sie machen jetzt nur noch jedes zweite Jahr ein neues Spiel und nicht mehr jedes Jahr. Das ist auch der Qualität dann durchaus anzumerken, dass sie sich dann ein bisschen mehr Mühe geben wieder, weil zuvor war das halt wirklich reine Massenproduktion, Copy-Paste so viel wie möglich und raus damit. Das Einzige, was sich geändert hat, war das Bild auf der Verpackung.
Also Vikings ist halt eben kein Schleich- und Assassination, also Attentatsspiel, wo man sozusagen mit viel Planung und Voraussicht gehen muss, sondern es ist eher ein Spiel gewordenes Vikings, wenn man diese Filmserie, die TV-Serie kennt. Und ich glaube, so würde ich das auch spielen, als ein eher Action-Spiel und ich glaube, dafür kann es ganz lustig sein.
Willst du noch eins mit in die Runde werfen, Tascha, von Tweety? Entschuldigung, von Insta.
Von Insta. Ich würde da jetzt einfach mal Subnautica reinwerfen, was auch bewertet wurde als überraschend vereinnahmend.
Oh ja.
Ich las hier irgendwas von 50 Stunden und dachte mir so, oh, das klingt umfangreich.
Ah, und vor allem wunderschön. Also der erste Moment, wo man in diese Meereswelt einspringt, wirklich wortwörtlich von der Boje in den Meeresuntergrund springt, ist wunderschön. Ein ganz tolles Spiel, ja.
Wenn ihr, liebe Leute da draußen, noch auf der Suche seid nach einem Spiel und euch etwas vergnügen wollt mit einem neuen Titel, vielleicht auch einem komplett unbekannten Titel, denn mir zumindest war er jedenfalls nicht bekannt, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören, denn wir verlesen in jeder Woche, wie ihr wisst, einen Pixel-Diskurs-Key, ein Key, der aus unserer Community stammt, der uns geschenkt wurde sozusagen, um ihn dann weiter zu verschenken an eine Person, die diese Sendung hört. Und dieses Mal habe ich einen mitgebracht, mit dem ich erstmal überhaupt nichts anfangen konnte, und zwar Alien Spidey. Alien Spidey von Enigma SP 2013 veröffentlicht. Ist schon also ein bisschen älter. Und ich habe hier mal die Steam-Beschreibung rauskopiert. Sie klingt wie folgt, Zitat. After losing contact with his explorer friend Virgie, our fearless alien hero Spidey heads to Earth in a spacecraft to find her. While entering the Earth's atmosphere, his spacecraft suddenly fails and starts to break up, causing Spidey to crash land on the strange planet, with his craft scattered across forests, throughout ponds, and in dark caves. Spidey finds himself alone on an alien world and faces this epic challenge of tracking down Virgie, battling strange new enemies and finding the missing pieces from his spacecraft in order to repair the damage and make their escape home. Bin gleich durch. The stage is set for the adventure of a lifetime as Spidey Soll ich das eher so vorlesen wie so ein Trailer?
Ja. Bitte.
The stage is set for the adventure of a lifetime. As Spidey embarks on a perilous journey through a visually stunning 2D/3D world where quick reflexes and fast platform action create a fun and rewarding gameplay experience, which is easy to pick up. But challenging to master.
Jetzt bräuchten wir noch so ein Inception, so ein Boah.
Und der Steam Key für Alien Spidey lautet 9 T T V Q F V 5 9 R 0 7 6 G Q. Viel Spaß. Wer auch immer da draußen sich Alien Spidey nun auf Steam zu Gemüte führt. Es klingt kurios, sieht aber ganz ulkig aus. Insofern viel Spaß damit. Wenn ihr, liebe Leute, da draußen Steam Keys übrig habt, die ihr gerne loswerden möchtet und innerhalb dieser Community verteilen möchtet, dann könnt ihr mir jenen Key gerne schicken an simon@pixeldiskurs.de. Wir lösen natürlich keine Keys selber ein, sondern es werden alle weitergereicht in Form des Pixeldiskurs-Keys in dieser Sendung. Wir beschließen jetzt damit die Besprechung unserer Erfahrungen aus den vergangenen Wochen, aber fühlt euch frei, das gerne noch weiter in unseren Kommentaren und unseren Social-Media-Profilen zu ergänzen, um diejenigen Titel, die ihr genossen habt. Und stattdessen werfen wir in unserer Presseschau einen Blick darauf, was sonst noch passiert ist. Ihr wisst, liebe Leute da draußen, lesen wir jede Woche in unserer Presseschau für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln natürlich in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben heute drei Geschichten dabei. Nummer 1, Ramin, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe die Steam Awards mitgebracht. Die wurden jetzt mal wieder ausgehändigt, wie jedes Jahr. Da wird sozusagen verschiedene Spiele in verschiedenen Kategorien vorgestellt und die Steam-Nutzer, die voten dann für bestimmte Spiele und diese Spiele sind jetzt rausgekommen. Ich finde immer schön an den Steam Awards, da gibt's natürlich sowas wie Spiel des Jahres und VR-Spiel des Jahres, aber es gibt auch immer schöne Kategorien. Ich nehme mal hier aus der Vergangenheit, da gibt's dann sowas wie Aussetzung der Ungläubigkeit als Kategorie oder die Welt ist schlimm genug, lasst uns einfach miteinander auskommen, also zum Beispiel Ausgleich zum Alltag. Und wir haben diesmal auch Kategorien wie zum Beispiel das beste Spiel, in dem sie schlecht sind. Und zurücklehnen und entspannen, besser mit Freunden und so weiter. Und ich gehe mal kurz die Titel durch. Wie gesagt, das sind nicht zwangsläufig Titel, die in 2020 entstanden sind, aber die sozusagen in diesem Jahr dann entsprechend gewotet würden. Wir haben das Spiel des Jahres, das ist Red Dead Redemption 2.
Das Yay!
Ja, durchaus verdient. Das VR-Spiel des Jahres ist sehr verdient, Half-Life Alyx, natürlich. Wir haben in der Kategorie Werk der Liebe Counter-Strike Global Offensive. Ich nehme mal an, aufgrund seiner überbordenden Art zu Customization und der langjährigen Fanbase, die dort entwickelt wird, aber das ist nur meine eigene Interpretation.
Etwas skurril trotzdem.
In der Kategorie Besser mit Freunden haben wir Fall Guys, Ultimate Knockout. Wir haben beim innovativsten Gameplay Death Stranding, was ich
diskussionswürdig finde. Hey, Laufen ist sehr innovativ.
Ja, also es ist zumindest ungewöhnlich, kann man sagen. Aber es hat sich durchgesetzt gegen Control, Superliminal, was ein sehr tolles Spiel ist, muss ich sagen. Teardown und so weiter. Finde ich ein bisschen unverdient, aber gut, die Spieler entscheiden. Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story, da haben wir auch Red Dead Redemption 2.
Yay!
Sehr toll, auf jeden Fall. Wir haben das beste Spiel, in dem sie schlecht sind, Apex Legends.
Ja, bin
wir
ich
haben
schlecht, das stimmt.
Das Spiel mit herausragendem visuellem Stil, da haben wir sehr verdient Ori and the Will of the Wisps.
Oh,
dieses Wort,
Wisps.
Den besten Soundtrack, den holt laut der Spielerschaft von Steam Doom Eternal. Auch absolut verdient. Und das Spiel zum Zurücklehnen und Entspannen ist The Sims 4.
Ja.
Wusstet ihr eigentlich insgesamt, wenn man Sims 4 mit all seinen Add-ons kaufen wollen, dass wir da, glaube ich, in einem sehr, sehr hohen dreistelligen Bereich ist? Also es ist unglaublich, wie viele Add-ons bei Sims 4 es gibt.
Niemand kauft die Add-ons vollpreisig. Niemand.
Ich weiß, aber selbst reduziert sind wir bei einem Betrag von 400 oder 500 Euro.
Wenn die nicht mindestens 50% sind, dann nehme ich die nicht.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Ja. Aber ich habe auch viele Jahre, und das geht ja über viele, viele Jahre, deswegen fällt einem das dann nicht auf. Ne?
Ja. So. Aber wie gesagt, genau, das sind die Steam Awards, das waren sie alle. Und ist ja auch immer noch mal ganz interessant, weil wir ja mit der Steam-Plattform mit die größte Spielerschaft haben. Die haben ja jetzt auch schon wieder neue Rekorde eingefahren, was die gleichzeitige Online-Präsenz angeht. Und von daher werden wir natürlich auch in die Shownotes noch mal die Übersicht reinpacken.
Nummer 2. Zugunsten der PS5. Wird die PlayStation 4 wirklich eingestellt? Fragezeichen. Ein Artikel von gameswirtschaft.de. In den 2 Wochen unserer Abwesenheit, in der wir jetzt zwar Sendungen veröffentlicht haben, aber nicht mehr am Puls der Zeit aufgenommen haben, hat sich das Gerücht verbreitet, dass die PS4 eingestellt werde. Und das wäre, so stellt die Gameswirtschaft-Redaktion heraus, ziemlich früh. Denn die Produktion der PlayStation 3, mal so als Vergleichswert, wurde erst 2017 eingestellt. Also 4 Jahre nach dem Verkaufsstart der PlayStation 4. Ja, also hat die vorherige Konsolengeneration noch 4 Jahre lang, ist noch weiter vom Fließband gegangen. Wir sprechen natürlich ausschließlich über die Produktion. Jetzt ist die PS5 erst wenige Wochen auf dem Markt und auf dem Markt ist dabei noch eine Übertreibung, würde ich sagen, denn sie ist ja kaum verfügbar. Und schon ist von der möglichen Einstellung der PS4 die Rede. Die Gerüchte stützen sich auf Hinweise aus dem US-Online-Shop von Sony, denn da gibt es ja mittlerweile diesen Direct-Shop, und auf die japanische Webseite gamewatchimpress.co.jp. Und laut dem US-amerikanischen Sony Store sollen 2 weiße Modelle, die der PS4 und PS4 Pro, eingestellt werden und ein schwarzes Modell, oder Entschuldigung, 2 schwarze Modelle, nämlich die PS4 mit 1 Terabyte und 2 Terabyte Speicherplatz. Und laut der japanischen Webseite soll sogar nur ein einziges Modell, nämlich die PS4 Slim mit 500 Gigabyte, weiter produziert werden. Natürlich hat Gameswirtschaft bei Sony nachgefragt, aber bislang keine Antwort bekommen. Das Gerücht steht also als solches jetzt erstmal im Raum. Und dennoch finden sich in Anbetracht der Tatsache, dass es nicht so viele konkrete Informationen gibt, interessante Gedanken in dem Beitrag. Es ist nämlich zunächst mal überhaupt keine Ausnahme, dass also einzelne Modelle und Baureihen auslaufen. Also die ursprüngliche PS4, die ja auch noch auf meinem TV-Schränkchen hier brummt, wird zum Beispiel überhaupt nicht mehr produziert. Ja, sondern es werden von der PS4 Slim noch 2 Baureihen hergestellt und von der PS4 Pro nur noch 1. Und besonders das Einstellen der Produktion von irgendwelchen weißen Sondereditionen ist also überaus wahrscheinlich und überhaupt keine Ausnahme. Außerdem wäre es für Sony, so argumentiert die Gameswirtschaft-Redaktion, durchaus sinnvoll, ökonomisch sinnvoll, zumindest die PS4 Pro einzustellen. Denn die PS4 Pro liegt preislich bei 399 € unverbindlicher Preisempfehlung, was bereits der neuen PS5 Digital Edition entspricht. Ja, also das ist dann natürlich nicht mehr sonderlich attraktiv. Und aus der Perspektive von Sony gibt es jetzt, da die PS5 veröffentlicht ist, eigentlich kaum noch einen Grund, die PS4 Pro weiter zu produzieren, weil sie ja im Grunde dieser Zwischenschritt ist. Das Einstellen der Produktion auf der anderen Seite hat natürlich den großen Vorteil, dass dann Produktionskapazitäten frei werden, um verstärkt PS5-Konsolen zu produzieren. Und das ist der letzte Gedanke, die PS4 Slim, so gameswirtschaft.de, wird wahrscheinlich aber weiter produziert. Also dieses eine PS4 Slim Modell, davon können wir ausgehen, dass es weiter produziert wird. Mittlerweile liegt die PS4 Slim nämlich auch unter 200 € als Original im Verkaufspreis. Spricht damit also das Budgetsegment weiterhin an, und wir müssen ja auch annehmen, es kommen zumindest in diesem Jahr sehr wenige Titel exklusiv für die PS5 raus, sondern die meisten sind tatsächlich ja Cross-Gen-Titel. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt, also Demon's Souls war der eine PS5-Launch-Titel, der nur für die PS5 zur Verfügung steht, aber ich glaube, ansonsten sind auch noch überhaupt keine Spiele angekündigt, die ausschließlich für die PS5 erscheinen. Das heißt also, wir müssen davon ausgehen, dass die PS4 noch eine ganze Weile auch aufgrund ihrer hohen Install-Base weiterhin verbreitet und für Third-Party-Studios relevant sein wird. Wenn man Absatz machen will, wenn man Umsatz machen will, dann muss man sozusagen auch für die PS4 veröffentlichen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass vielleicht in den kommenden Jahren, das wäre die Annahme, die PS4 Slim als Budgetkonsole weiter existiert, unter 200 €, vielleicht auch irgendwann ab unter 150. Dann im nächsten Schritt die Digital Edition für 300 und die Standard Edition oder die Disc Edition für 400. Entschuldigung, für eine Korrektur. Digital Edition für 400 und die Disc Edition für 500.
Warum genau ist das jetzt irgendwie schlimm oder berichtenswert, dass eine alte Konsole, die schon seit Jahren auf dem Markt ist, eingestellt wird, wenn es eine neue gibt? Das ist für mich eigentlich sogar ziemlich logisch, weil jetzt kauft sich doch niemand mehr eine PS4. Wer macht denn das?
Es ist vor allem der Zeitpunkt, der das berichtenswert macht, weil es doch relativ früh ist, um sich über die Einstellung der Produktion der PS4 Gedanken zu machen. Also es klingt erstmal so ein bisschen abstrus, jetzt anzunehmen, die PS4 würde komplett eingestellt. Weil sie verkauft sich ja nach wie vor. Und ich würde auch davon ausgehen, dass es ist ja immer so, es gibt da natürlich so Early Adopter, die springen direkt auf die PS5. Und es gibt aber jetzt zu diesem Zeitpunkt sicherlich auch noch Leute, die eher in diesem Budgetsegment unterwegs sind, die sagen, ich kaufe mir jetzt eine PS4, weil jetzt ist ja richtig günstig. Na, und ich bin sozusagen immer einer Konsolengeneration hinterher.
Ja, aber du sagst doch nicht, hey, ich kaufe mir jetzt eine PS4, auf der kann ich dann vielleicht noch maximal 2 Jahre spielen und dann muss ich mir sowieso die PS5 kaufen. Das ist doch Quatsch.
Ja, du kannst ja auch länger darauf spielen, theoretisch. Es ist vor allem jetzt
einen neuen Titel mehr, die das Ding unterstützt.
Ja, aber es gibt ja durchaus Personen, die vielleicht die ganzen alten Titel, die tollen Titel noch gar nicht gespielt haben, Es gibt, glaube ich, also ich kenne tatsächlich auch so Leute, die warten einfach gerade auf sowas, um es jetzt eben billig zu haben und dann in ihrem eigenen Tempo die ganze PS4-Riege sozusagen abzuarbeiten. Ist aber natürlich vergleichsweise wahrscheinlich eher eine kleine Riege, aber ich glaube durchaus auch ein Segment, durchaus, was noch signifikant sein kann.
Ich denke, wenn man weiß, mal unter der Annahme, man hat jetzt, sagen wir mal, finanziell ein bisschen zu knabbern und ist aber durchaus dabei zu sagen, ich würde mir gerne mal irgendwie eine Sony-Konsole kaufen oder ich habe bislang irgendwie noch auf der PS3 irgendwie mich aufgehalten. Wenn man sich jetzt eine PS4 kauft, dann kann man ja sagen, hat man zum einen einen extrem großen Spielekatalog zur Verfügung und man weiß, dass zumindest in diesem Jahr, möglicherweise auch noch im nächsten Jahr, ein Großteil der Titel, die erscheinen, für die PS5, auch für die PS4 kommen. Das kann natürlich manchmal sehr gut gehen. Ja, also auch bei Gameswirtschaft war zum Beispiel der Hinweis darauf, dass solche Titel wie The Last of Us Part 2, die in diesem Jahr erschienen sind, haben halt eben gezeigt, dass die PS4 durchaus auch noch doch noch eine vergleichsweise leistungsstarke Konsole ist und noch sehr eindrucksvolle und wichtige Titel hervorbringt. Wohingegen eben Cyberpunk ist das Gegenbeispiel. Ne? Cyberpunk ist natürlich so ein Beispiel, wo man sagt, oh, jetzt eine PS4, um Cyberpunk zu spielen, ist keine gute Idee.
Ja, aber ich finde, das ist durchaus, macht doch Sinn, dass man sagt, man behält irgendwie noch ein Modell und alles andere wird eingestampft, damit man eben auch die PS5 produzieren kann. Weil man muss sich ja auch mal überlegen, wie gering die Marktsättigung da noch ist. Und dann macht es doch Sinn, das alte Ding einzustampfen, zu sagen, man behält irgendwie vielleicht eine Version für die paar Leute, die das jetzt irgendwie noch kaufen wollen. Und ansonsten haut man alle seine Ressourcen in die PS5-Produktion. Das ist für mich absolut sinnvoll.
Da hast du auch vollkommen recht. Würde ich auch zustimmen. Ich denke auch, die PS4 Pro, dafür gibt es keine wirkliche Existenzberechtigung mehr, jetzt wo die PS5 raus ist. Weil wer würde sich jetzt, wenn man sich eine PS4 Pro kauft, dann kann man sich auch gleich eine PS5 kaufen, sozusagen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Also ja, ich gehe davon aus, PS4 wird noch weiter existieren, vielleicht auch noch in der Produktion weiterlaufen für zwei, vielleicht auch 3 Jahre als wirkliche Budgetkonsole. Wird sich auch noch einigermaßen dann verkaufen. Aber klar, Hauptaugenmerk sollte auf der PS5 liegen und wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten. Du hast auch noch ein paar Verkaufszahlen dabei, Tascha.
Genau, wir bleiben beim Thema. Nämlich habe ich einen kleinen Artikel gelesen, der die Verkaufszahlen der PS5, der Xbox Series X und der Switch vergleicht in den ersten 6 Wochen nach Release. Und also ich sag's schon gleich von Anfang an, ich hatte Fragen. Also am Anfang habe ich das noch so einfach so aufgenommen, habe gedacht, oh ja, interessant, ne? Nicht so überraschend, obwohl ich mich jetzt nicht auskenne, hätte ich mir jetzt auch schon gedacht. Also overall betrachtet, weltweit hat sich die PS5 mit Abstand am besten verkauft, gefolgt von der Switch und als Schlusslicht dann die Xbox Series X. Also so hätte ich als unerfahrener Konsolenmensch das auch einfach intuitiv eingeschätzt. Gibt dann in den 3 verschiedenen Marktbereichen auch Unterschiede. Also in der EU ist die PlayStation ganz vorne und dann kommt die Switch und die Xbox eben als Schlusslicht. In den USA ist die Xbox allerdings vor der Switch, also die PlayStation trotzdem unangefochtene Nummer 1 und dann kommt die Xbox und dann die Switch. Und in Japan ist das alles wieder komplett rumgedreht. Da ist die Switch nämlich, verkauft sich am allerbesten oder verkaufte sich nach Release am allerbesten, gefolgt von der PlayStation und dann der Xbox. Also die Xbox scheint überall eher so semi-beliebt zu sein, außer in den USA. Ja, also so weit, so gut. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ich da gerade gesehen habe. Habe mich gefragt, wie sinnvoll ist dieser Vergleich eigentlich? Was bitte soll ich daraus jetzt machen? Also Punkt 1 finde ich, diese Konsolen, die sind nur sehr bedingt vergleichbar. Ich meine, dass ich sage PS5 gegen Xbox Series X, okay. Aber was zur Hölle macht denn die Switch da drin? Also ich finde, die Switch ist eine ganz andere Art von Konsole. Ich meine, die war sehr innovativ und die ist ja auch eher so ein bisschen, würde ich jetzt einschätzen, mehr so die Zweitkonsole, ja, und dass das Ding, dass sowas Neues nicht sofort so krass durch die Decke geht wie jetzt eine PS5, ist ja eigentlich absehbar. Außerdem wurde die Switch im März released und nicht zum Weihnachtsgeschäft. Das sind Voraussetzungen, die ich finde, die diesen Vergleich sehr, sehr seltsam machen. Ja. Und auch die PS5 und die Xbox, ich meine, durch diese pandemiebedingten Produktionsengpässe sind diese Verkaufszahlen aussagekräftig, weil ich meine, das ist eben das existierende Kontingent, was verkauft wurde. Also es hätte ja keiner die Option gehabt, mehr zu verkaufen, weil mehr gab's halt nicht. Also deswegen ist mir dann so nachhinein gedämmert, dass das eigentlich totale Verschwendung meiner Lebenszeit war, mit diesen Sales-Vergleich anzugucken, weil ich den wirklich nur sehr bedingt haltbar finde. Aber ich habe da noch eine Frage, Stefan, kannst du mir bestimmt beantworten, so zum Thema Pandemie. Wie kommt das zustande, dass die Verkaufszahlen, ich nehme jetzt mal als Beispiel der PlayStation 5, über 6 Wochen kontinuierlich am Ansteigen sind, wenn sie doch innerhalb weniger Stunden ausverkauft war und danach niemand mehr etwas kaufen konnte? Wie können dann über 6 Wochen die Verkaufszahlen steigen?
Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht auf einen Punkt sozusagen konzentriert ist. Also, dass man nicht sagt, am ersten Tag sozusagen, aber ansonsten hätte man ja nur Verkäufe an 2 Tagen oder so. Sondern dass es tatsächlich darum geht, dass zum Beispiel jetzt bei Mediamarkt mal als Beispiel genommen oder bei Expert, sind die Bestellungen liegen ja schon da, sind schon sozusagen vorbestellt, aber die Konsolen sind noch gar nicht bei denen überhaupt eingetroffen. Das heißt also, die sind immer noch dabei, die Bestellung abzuarbeiten. Und ich vermute mal, dass das dann sozusagen als die eigentliche Verkaufstransaktion gilt, würde ich mal annehmen. Und dass es daher kontinuierlich ansteigt.
Das habe ich mich nämlich wirklich, wirklich gefragt, wie die Verkäufe ansteigen können, wenn doch eigentlich nichts verkauft wird, weil es nichts gibt. Das fand ich ein bisschen seltsam.
Ich meine, man muss ja ein bisschen festhalten, dieser Artikel, der zeigt ja einfach nur die Zahlen. Da gibt's ja keine Interpretation. Das ist einfach sehr nüchtern, die Zahlen. Ich finde tatsächlich ein bisschen, man könnte selber so ein bisschen interpretieren. Und ich glaube, also was man ja bei der Switch so angedeutet sieht, und ich glaube, das trifft auch ziemlich auf die Realität zu, dass die Switch klein angefangen hat, sich aber kontinuierlich gesteigert hat und nach der Wii U ja auch irgendwie so ein bisschen Misstrauen hatte und sich erst nach ein paar Monaten und vielleicht auch nach ein paar Jahren wirklich dann auch als eine sehr, sehr tolle und sehr, sehr stabile Konsole, auch dieses Konzept mit Docking und Handheld-Version, das musste sich erst etablieren. Währenddessen wir bei der PlayStation 5 schon ja so eine, ich sag mal, so eine Hype-getragene Sale hatte, der dann durch die Pandemie nochmal gesteigert wurde. Also die Leute hatten Angst durch den Engpass und haben und deswegen gab es vielleicht diesen schlagartigen Sale nach oben. Und bei der Xbox bahnt sich zumindest sowas Ähnliches an wie bei der Switch. Also so könnte man vielleicht so ein bisschen interpretativ an die ganze Sache rangehen. Aber letzten Endes hast du natürlich vollkommen recht. Erstmal sagt das nicht viel aus, sondern ja.
Ja, weil ich halt auch finde, dass es nicht sehr überraschend ist, was sich da dargestellt hat. Also die Switch gerade mit diesem etwas innovativeren Konzept und dann ja auch mit diesem seltsamen Release-Zeitpunkt, der eben nicht zu irgendwelchen Hauptverkaufszeiten stattfand, sondern im März, da ist es für mich ganz, ganz logisch, dass dann die Leute sich wahrscheinlich auch erstmal denken, klingt interessant, mal gucken, wenn die ersten ihre haben, wie das so ankommt, wie das so funktioniert, wird mich interessieren, aber ist natürlich nicht so ein nicht dieser Moment, wenn jetzt eine neue PlayStation oder eine Xbox released wird, ganz einfach, weil ich bei diesen beiden Konsolen ja auch weiß, was ich bekomme. Wenn ich mir eine PlayStation kaufe, kaufe ich mir eine PlayStation. Da gibt es keine großen Überraschungen, wie das jetzt bei so einem innovativen Konzept wie der Switch der Fall sein könnte. Deswegen finde ich die Integration der Switch in diese Darstellung irgendwie so ein bisschen fehl am Platz.
Das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also ich würde für die Integration der Switch argumentieren, dass die drei Hersteller, Sony, Microsoft und Nintendo, wenngleich auch Sony und Microsoft deutlich vergleichbarer sind als die Switch in diesem Kontext, sind es ja doch also diese drei großen Unternehmen, die auf dem Konsolenmarkt um die Marktherrschaft streiten, sage ich mal. Und insofern finde ich das schon immer ganz sinnvoll, das auch mit zu berücksichtigen, dass es ja eben auch eine Switch gibt, weil klar, also tatsächlich ist es so, dass viele Leute vielleicht auch sagen, das wäre schon auch meine Vorstellung, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, zur vergangenen Weihnachtszeit, im Kontext der Knappheit von Kontingenten von PS5 und Xbox X und Xbox S, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass dann viele Leute auch gesagt haben, gut, dann kaufe ich mir halt eine Switch. Also, dass die Switch auch profitiert von solchen Situationen.
Ich finde ganz ehrlich gar nicht, dass die Switch dass Nintendo da auf dem Konsolenmarkt mit Sony und Microsoft konkurriert. Weil ich finde, die Switch ist ein komplett anderes Konzept. Das spricht eine ganz andere und eine viel breitere Zielgruppe an. Und also sogar ich hätte mir eine Switch gekauft. Ich würde mir aber niemals eine PlayStation oder eine Xbox kaufen. Ich finde nicht, dass die in Konkurrenz stehen. Ich finde, Nintendo hat sich mit der Switch eine eigene Nische, einen eigenen Markt geschaffen, den sie bedienen, den sie toll bedienen. Aber ich finde nicht, dass es viel mit den anderen zu tun hat.
Da würde ich ein bisschen gegenhalten. Also ich glaube auch, die Switch ist gerade durch die Familienfreundlichkeit eine sehr eigene Nische. Sie hat sich aber gerade durch die Möglichkeit, unterwegs zu spielen, doch auch in die anderen Segmente reingeschlichen. Weil ich als PlayStation-Nutzer, wenn ich unterwegs spielen möchte, dann muss ich eine Switch kaufen. Also das ist sozusagen die Möglichkeit. Also ich glaube, dass die Switch durchaus sich auch in die anderen festen Konsolensegmente so ein bisschen eingeschlichen hat, durch ihre Innovation das Ganze eben auch mobil zu machen.
Aber dann eher in der Rubrik Zweitkonsole. Also du würdest dir wahrscheinlich nicht als deine einzige stationäre Konsole eine Switch kaufen. Du hast dann eine andere und holst dir die Switch zusätzlich, weil sie dir noch andere Dinge zubietet. Aber dann finde ich wiederum, konkurriert sie wieder nicht, weil sie dann als Zweitkonsole adaptiert wird, wenn die andere Konsole schon da ist. Ja, und dann finde ich, das ist nicht so richtig mit der Switch. Ich finde, die hat einen anderen Markt.
Ich kann das, was du sagst, Tascha, sehr gut nachvollziehen. Ich würde auch argumentieren, dass Nintendo natürlich sehr stark hervorsticht und dass sie in eine ganz andere Richtung gehen. Sie konkurrieren sicherlich nicht, wenn es um diesen technischen Überbietungsgestus geht. Da haben sie längst gesagt, ey, screw it. Also, da machen wir nicht mehr mit, wir haben was ganz anderes. Und ich glaube, da hast du auch vollkommen recht. Aber man muss ja schon sagen, dass wenn es faktisch darum geht, wie viel Zeit verbringen Leute mit welcher Konsole, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will abends etwas spielen, dann ist die Entscheidung ja schon, zumindest bei mir jetzt, spiele ich was auf der PS4 oder spiele ich was auf der Switch. Und insofern, ja, sie stellen halt auch Videospiele her, sage ich mal so. Und wenn dann irgendwie ein Spiel wie Breath of the Wild auf den Markt kommt, dann tritt das auch auf der Switch in direkte Konkurrenz mit einem Titel wie Horizon Zero Dawn auf der PS4. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen beides. Also sicherlich würde ich aber sagen, klar kann man die Verkaufszahlen nicht so ganz vergleichen, beziehungsweise man muss es halt im Hinterkopf behalten, dass es eine sehr andere Konsole ist. Und die deshalb auch eine ganz andere Geschichte hat und die sich ja immer noch auch extrem gut verkauft.
Ja, ich wollte gerade sagen, so Gesamtverkaufszahlen würde ich wieder ganz anders sehen. Aber so diese ersten 6 Wochen nach Release, da finde ich die Switch einfach nicht aussagekräftig. Dafür ist sie zu anders und der Release war einfach zu anders. Und ich finde eigentlich in der aktuellen Situation auch zwischen PlayStation und Xbox irgendwie kannst du da jetzt nicht so viel rauslesen, weil es wurde halt das verkauft, was da war. So, wenn mehr da gewesen wäre, wäre vielleicht mehr verkauft worden, man weiß es nicht und deswegen.
Liebe Leute da draußen, was ist eure Perspektive? In welchem Konkurrenzverhältnis oder stehen Switch und die jeweils anderen Konsolen in einem direkten Konkurrenzverhältnis? Und wenn ja, wie? Lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren beziehungsweise auf Social Media. Ansonsten danken wir recht herzlich fürs Zuhören. Entschuldigung, falls es jetzt am Ende der Sendung noch ein bisschen Tonprobleme gab. Da werde ich dann im Editing schauen, was wir da noch machen können. Ansonsten behaltet bitte im Hinterkopf, dass Pixel-Diskurs ein unabhängiges und ein kostenloses Projekt ist. Das soll unserer Überzeugung nach auch so bleiben. Wir produzieren keinen zusätzlichen Bonus-Content, wir haben keine Paywall, wir schalten keine Werbung. Wir sind allein auf eure Unterstützung angewiesen und die könnt ihr uns zukommen lassen auf steadyhq.com/pixeldiskurs. Da könnt ihr uns für 1 Euro im Monat unterstützen, für 5 Euro fördern und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren dieser Sendung samt einer optionalen namentlichen Erwähnung. Wir danken recht herzlich für das Sponsoring dieser Episode, Sebastian Stanke und Alan Madden. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne Geld in die Hand zu nehmen, dann schenkt uns doch bitte eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Davon könnten wir echt noch ein paar gebrauchen, weil die natürlich ausschlaggebend dafür sind, dass wenn andere Leute nach einem, ich sag mal, nach einem Games-Podcast oder nach einem Games-Studies-Podcast suchen, dass sie dann möglicherweise auch auf Pixel-Diskurs stoßen. Ansonsten besucht uns gerne auf Facebook, auf Twitter und auf Insta oder schreibt mir eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.